Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast und hier noch die Quellen. Mein Name ist Ole Liebel und ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich im Internet bisher viele Videos zu feministischen Themen gemacht habe, eben immer mit Quellen, aber ich wollte auch einfach mal länger bestimmte Gedanken mit euch entfalten. Und ihr wisst ja selber, wie kurz die Videos sein müssen heutzutage und bei so einem Podcast kann man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen und die möchte ich mir auch mit euch nehmen heute. Wie auch in meinen TikToks habe ich alles, was ich hier sage, mit Quellen hinterlegt und in den Shownotes habe ich dafür extra ein Dokument verlinkt, was auf das Skript des Podcasts samt den Quellen auch verweist. So könnt ihr dann direkt nachprüfen, wie ich zu meinen Infos gekommen bin, also wenn ihr das wissen wollt. Natürlich kann es mir dabei immer passieren, dass Fehler unterlaufen. Ich äußere mich ja zu relativ vielen Themen, also eigentlich zu allem Möglichen, was mir gerade durch den Kopf kommt. Aber da versuche ich immer, mich so nah an den verfügbaren wissenschaftlichen Infos zu halten. Und ich wühle mich echt durch viele Arbeiten, aber bin halt kein Experte. Und es kann eben natürlich sein, dass ich Daten falsch interpretiere oder wichtige andere Studien vergesse oder weglasse, die zum Beispiel das Gegenteil von dem beweisen, was ich so behaupte. Deshalb möchte ich euch ermutigen, mir alle Fehler zu melden, auf die ihr so stoßt. Schreibt mir dazu gerne eine Mail an podcast@oleliebel.com. Ich werde die alle einzeln prüfen und die Fehler dann auch auf meiner Webseite veröffentlichen, also unter oleliebel.com/podcast. Außerdem, wie gesagt, ist meine erste Folge. Wenn ihr also Kritik habt oder Anmerkungen, was ich besser machen könnte, schreibt mir bitte einfach auch. Ich finde das super wichtig. Wohin sich dieser Podcast entwickeln wird, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich meine, für den Augenblick würde ich alle 2 Wochen wahrscheinlich eine Folge rausbringen. Ich muss halt einfach mal anfangen und auf eure Rückmeldung und auch mein Bauchgefühl warten. Die Folge hier, kann ich gleich schon mal zur Vorwarnung sagen, wird relativ lang werden und die nächste geplante Folge auch. Das wird sicherlich nicht der Standard sein, aber ich habe für die beiden Folgen einfach schon Vorarbeiten geleistet, wusste nicht, wo ich die veröffentlichen sollte und dachte, jetzt mach ich es einfach hier. Also ich kann diese Arbeit so nicht immer leisten, aber bitte sagt mir auf jeden Fall, wie ihr das so empfunden habt. Ob es vielleicht zu viel war oder genau richtig und genau, ja. Dazu noch ein allerletzter Punkt, bevor es zur eigentlichen Folge kommt. Ihr könnt meine Arbeit natürlich auch gerne unterstützen, damit ich euch nicht mit nerviger Werbung behelligen muss. In den Shownotes findet ihr Links zu PayPal, Patreon, Steady, Ko-Fi, also wie auch immer ihr es wollt. Das würde mich sehr freuen. Für diese erste Folge habe ich mir auch gleich ein ganz besonders heikles Thema rausgesucht. Ein Thema, über das man wirklich viel sagen kann oder ich würde sagen, zu dem man auf jeden Fall mehr sagen sollte, nämlich Evolutionsbiologie. Und ich bin ja schon manchmal echt ein Nerd und wenn man sich in eine Sache wirklich reinnerden kann, dann ganz sicher Evolutionsbiologie. Also das, was ich heute für euch recherchiert habe, sollte auch eigentlich mal in meinem Buch über Freundschaft Plus stehen. Also hat dann irgendwie doch nicht gepasst. Der Verlag meinte, mach mal lieber irgendwas über die Ehe und so. Naja, auf jeden Fall habe ich es nicht reingepackt, aber jetzt habt ihr es zum Hören. Ich habe ehrlich gesagt noch kein Gefühl dafür, ob das, was ich euch gleich sagen würde, einfach too many information also für den Moment ist. Aber ich meine, ich werde jetzt im Folgenden so ungefähr 100 verschiedene Quellen zitieren. Naja, werden mal sehen. Aber was soll ich sagen? Also diese Evolutionsbiologie habe ich mir eben rausgesucht, um mit euch drüber zu reden. Und ich weiß natürlich sehr, sehr genau, dass das Thema im Feminismus einen eher schlechten Ruf hat. Also vor allem im Queerfeminismus. Also ich würde mich so von den feministischen Traditionslinien schon irgendwo im Queerfeminismus einordnen. Weil in der Evolutionsbiologie ist es ja so, dass scheinbar von allem Kulturellen und Sozialen abgesehen wird und da einfach nur der nackte, materielle Körper erzählt. Und ich meine, es ist ja unzweifelbar so, dass bei der Evolution es genau darum geht, halt um Menschen aus Fleisch und Blut, heruntergebrochen auf nichts anderes als eigentlich nur ihre Reproduktionsorgane. Und wer sich da nicht fortpflanzt, hat halt irgendwie verloren und ist raus aus der Nummer. Das ist natürlich eine krass reduzierte Sicht auf die Menschheit und erst recht auf das, was Geschlecht im Feminismus so alles bedeuten kann oder bedeuten soll. Die ganzen Machtdynamiken, die man ja im Feminismus untersucht, spielen dabei, zumindest auf den ersten Blick, überhaupt keine Rolle. Und deswegen kann ich auch schon verstehen, dass die Ablehnung da entsprechend groß ist. Aber man muss natürlich auch sagen, dass so soziale Ordnungen auch immer mitschwingen, wenn wir über so unsere evolutionäre Geschichte denken. Ja? Man denkt sofort an so prähistorische Zeiten und da kommen dann sofort diese klischierten Bilder in den Kopf von den jagenden, Felle tragenden Männern, die sich ihre Frauen irgendwie aussuchen, die zu Hause in der Höhle sitzen. Wie gesagt, alles sehr klischiert. Und aus feministischer Sicht ist das natürlich wahnsinnig rückständig. Deswegen kann ich die Abneigung gegen Evolutionsbiologie als Feld erstmal verstehen. Aber wem überlassen wir denn dieses Feld, wenn wir, also jetzt sag ich mal aus einem feministischen Kreis heraus, das nicht beackern? Ja, und dann stoßen wir halt sehr schnell auf eine ganz besondere Gattung an Denkern oder eher evolutionären Denkern, die, ich sag mal, nicht gerade feministischen Tendenzen in der Evolutionsbiologie noch schlimmer machen. Ich rede ganz konkret von evolutionären Psychologen. Und ich gender nicht. Weil das, also zumindest, wir reden ja hier von öffentlichen Intellektuellen, gell? Also meistens Personen, die sich halt äußern über so, wie wir in unserer prähistorischen Vorvergangenheit gewesen sein sollen. Und das sind in allermeisten Fällen Psychologen, die sich eben auf Evolutionsbiologie berufen. Und das sind, soweit ich weiß, so ziemlich 100% Männer. Ja, und die hauen da teilweise echt die derbsten Takes raus, wenn es um Geschlechterverhältnisse geht. Ich würde also etwas polemisch behaupten, dass die evolutionäre Psychologie heute wie so eine Art antifeministische Bastion eigentlich agiert. Also die stellt quasi den Munitionsgürtel für eine frauenfeindliche Ideologie bereit, die unter anderem auch Incels verwenden. Und deswegen ist es aus mehreren Gründen wichtig, dass wir uns der Evolutionsbiologie widmen, weil erstmal können wir besser verstehen, was es mit dieser Incel-Logik auf sich hat. Also was es damit auf sich hat. Und auf der anderen Seite können wir auch selber versuchen, einen anderen Blick zu wagen. Ich weiß aber auch, dass die bisherige feministische Kritik sich leider damit zufrieden gegeben hat, die Evolutionsbiologie mehr oder weniger aufzugeben. So nach dem Motto, der Mensch ist halt zu sehr Kulturwesen und was die Evolutionsbiologie versucht, ist den Menschen auf sein tierisches Selbst runterzubrechen. Und das brauchen wir halt nicht für eine gegenwärtige Analyse von Geschlechter- und gesellschaftlichen Verhältnissen. Deswegen brauchen wir auch die Evolutionsbiologie nicht. Aber das hat, wie ich finde, zwei große Probleme. Nämlich erstens, die Evolutionsbiologie ist eine Wissenschaft und zwar auch eine ernstzunehmende. Und das evolutionäre Denken, wie es Darwin in die Welt gebracht hat, war wahrscheinlich die wichtigste und einschneidendste geistige Wende der Neuzeit. Ich meine, vielleicht übertreibe ich ein kleines bisschen, aber gerade fühle ich es halt so. Ich meine, das evolutionäre Denken war es, dass jegliche Gedanken von Schicksal und Vorherbestimmung, von göttlicher Schöpfung und dem bitteren So-Sein der Welt einfach eine extreme Dynamik und eine Offenheit mitgab, die aber, und das ist das Schöne daran, dazu auch noch empirisch überprüfbar war. Also das ist halt schon krass, wenn man so ein Denken in vor allem auch eine christlich geprägte Welt einführt. Deswegen finde ich, dass wir aus einer feministischen Perspektive das Ganze nicht einfach so lassen können. Also Evolutionsbiologie ist eine Wissenschaft, erstens. Und zweitens ist es einfach eine sehr wichtige und ehrenvolle Denktradition, so, die man nicht aufgeben sollte. Evolution ist ja ein Fakt, so, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Außerdem ist es völlig egal, wie man so einer Evolutionsbiologie stehen mag. Und dieser Punkt ist mir wirklich wichtig. Es gibt halt Leute im Internet, wie gesagt, diese Incels, nicht nur Incels, also vor allem auch erstmal WissenschaftlerInnen, die eine absolut gigantische Reichweite haben und ihre Vorstellungen von evolutionsbiologisch begründeten Geschlechterverhältnissen so ziemlich jeden Tag in die Öffentlichkeit posaunen. Ich meine, das sind nicht nur WissenschaftlerInnen, muss man vielleicht auch sagen, sondern auch so diese ganzen Crypto-Bros, Alpha-Coaches, nicht wahr? Also da wird immer wieder auf dieses das Reich des Stärkeren und so weiter Bezug genommen. Also da ist man sehr stark in so einer evolutionsbiologischen oder scheinbar evolutionsbiologischen Denke drin. Und der wahrscheinlich reichweitenstärkste unter diesen ganzen evolutionsbiologischen Neomaskulinisten ist auf jeden Fall Jordan B. Peterson. Manche von euch werden ihn kennen, manche nicht. Ich mache nur mal kurz einen Überblick. Also der hat mittlerweile 5,9 Millionen FollowerInnen auf Twitter und 8,6 Millionen auf YouTube. Das Gendern könnte ich mir an dieser Stelle auch eigentlich fast sparen, weil es sich eigentlich ausschließlich an junge Männer richtet, so vom Publikum her. Aber whatever. Außerdem hat Jordan B. Peterson ein Buch geschrieben mit dem Titel 12 Rules of Life, das sich weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat. Er hat unzählige Interviews gegeben und treibt seit wirklich vielen Jahren mit ununterbrochener Popularität sein Unwesen im Internet. Zusammen mit Andrew Tate, den vielleicht auch manche kennen, ist er die wahrscheinlich, also meiner Ansicht nach, einflussreichste Stimme im englischsprachigen, neomaskulinistischen und antifeministischen Raum. So. Also mit anderen Worten, wer Jordan B. Peterson nicht versteht und nicht verstehen will, versteht wahrscheinlich auch weite Teile der antifeministischen Radikalisierung junger Männer nicht. Der Typ hat einfach so eine krasse Reichweite und zwar auf der ganzen Welt. Ich weiß, das ist auch mega entmutigend, aber deshalb mache ich ja den Podcast. Wir dürfen solchen Leuten nicht das Feld überlassen, vor allem nicht, wenn es um Evolutionsbiologie geht. Ich will euch also zuerst in ein paar Kernpunkte von Petersons Denken einführen und dabei gleich schon die erste Kritik mitgeben. Ich meine, wenn ihr mal in so Diskussionen gestürzt werdet, einfach weil Argumente auch von Peterson out there in den Köpfen irgendwelcher junger Männer herumspuken, dann ist es halt wichtig, finde ich, dass da sofort nachzuhaken ist und dass man auch einhaken kann und einfach gute Gegenargumente kennt. Zu Peterson ist in Sachen Evolutionsbiologie noch zu sagen, dass er von Haus aus, wie gesagt, Psychologe ist, kein Biologe. Und er ist 1962 geboren und ist bereits emeritierter Psychologieprof an der University of Toronto in Kanada. Seine Schwerpunkte waren in der Psychologie eigentlich so Fragen um Religion und Spiritualität. Und er hat auch mal ein etwas obskures Buch mit dem Titel Maps of Meaning geschrieben. Man kann sich anstatt dieses eigenartige Frühwerk zu lesen, auch einfach seine 45-stündige Vorlesung anhören, was ich vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal gemacht habe. Die ist auch gar nicht so, also die ist gar nicht so schlecht. Ich finde, Jordan Peterson ist schon ein sehr guter Redner und früher war er, glaube ich, noch ein bisschen gesetzter. Also meiner Ansicht nach haben da deutliche Radikalisierungstendenzen eingesetzt, die ihn mittlerweile so unerträglich machen, wie er ist. Aber richtig bekannt geworden ist Peterson nicht durch seine Vorlesungen oder nicht durch sein Maps of Meaning, sondern vor allem durch seine Weigerung, die selbst gewählten Pronomen von transgeschlechtlichen Studis zu benutzen. Und also, naja, also da gibt es so ein Video, wo der auf so einem Schulhof ist oder auf dem Campus ist und dann diskutiert er halt so krass mit irgendwelchen TransaktivistInnen und so und damit ist der viral gegangen. Und da sieht man ja eigentlich auch schon, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Also es gibt eine direkte Verbindung von Männlichkeitsideologien hin zu einer rechten Politik. Also ganz grob kann man diese Pipeline so beschreiben. Also ich war Jordan Peterson, setze sich hin und sagt, ich mache mir große Gedanken und Sorgen um die Männer. Ich meine, das nimmt bei Peterson auch echt groteske Züge an. Der war mal in einem Podcast eingeladen, wurde gefragt, wie es ihm geht. Und er ist halt unironisch in Tränen ausgebrochen, weil er sich nach eigener Aussage so sehr um die vielen jungen Männer sorgt, die von niemandem gesehen werden und von niemandem gehört werden und nicht ernst genommen werden, ja, dass es ihnen wahnsinnig betrifft. Und ich denke mir so, okay, Peterson, ich weiß, du bist auf jeden Fall der, der ihnen zuhört. Ah, und also das hat auch nicht nur also damit zu tun, dass man einfach so ein bisschen christlich Mitgefühl hat, wenn man dann jetzt in Tränen ausbricht, sondern ich würde sagen, da ist eher ein fetter Jesuskomplex am Laufen. Aber na gut. Und dann fragt man sich, ja, warum geht es denn vielen jungen Männern so schlecht? Man kann natürlich nicht direkt sagen, wegen der Frauen, also vor allem ihrer Mütter oder all der hübschen Frauen, die sie abgewiesen haben. Nee, da ist man schon ein bisschen intellektueller und geht dann so eine kleine theoretische Schleife. Und genau an diesem Punkt zerrt man dann die Evolutionsbiologie herbei, verdreht sie aufs Allervulgärste und bekommt dann so in etwa raus, dass Frauen nur Alpha-Männer wollen, und zwar aus biologischen Gründen, und deswegen die Hälfte der Männer leer ausgeht. Das heißt, man nährt den real existierenden Frust von einsamen Männern, aber anstatt sie halt zu Bindungen zu ermutigen, wird ihre Unfähigkeit zu intimen Beziehungen so pseudonaturwissenschaftlich verklärt. Ja, und dann geht es nur darum, du musst dich jetzt irgendwie selber stehlen und du musst jetzt für dich selber da sein. Also genau diese Antisozialität wird eigentlich weiter fortgeführt, die man eigentlich aufheben müsste, damit sie aus ihrer Einsamkeit kommen. Und von da aus, von dieser Evolutionsbiologie, geht es dann stramm weiter in Richtung Frauen und Transfeindlichkeit. Und dann ist man eigentlich schon mit einem Fuß mitten in einem extrem rechten Gedankengut, weil mit diesen sehr starken und starren Vorstellungen von Männlichkeit schwingen dann sehr schnell Bilder von einer soldatischen Härte oder von geschlossenen Grenzen, von ewiger Konkurrenz oder starker Autorität mit. Ja, das kann man auch alles kulturwissenschaftlich schon seit Jahrzehnten nachlesen, wie diese Verbindungen gezogen werden. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch auch, dass vergangenes Jahr die Financial Times getitelt hat, dass junge Männer immer rechter werden. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, obwohl ich da auch ein bisschen zu Vorsicht gemahnt habe, weil es da schon Zeiten gab, wo das genau andersrum war, also in Deutschland vor allem. Und man muss auch bedenken, dass die Geschlechterunterschiede in der Financial Times echt stark schwanken, wenn man die Leute nach konkreten politischen Forderungen gefragt hat und nicht nur nach der groben politischen Orientierung. Aber ich will damit einfach nur sagen, dieser moderne Antifeminismus ist ein Phänomen von vor allem, also heutzutage, jungen, rechten Männern und hat meiner Ansicht nach also direkte Verbindungslinien zu einer evolutionären Psychologie, wie sie sehr, sehr reichweitenstark unter anderem von Jordan B. Peterson gepredigt wird. Und deswegen müssen wir uns diesem Thema widmen. Und bitte versteht mich nicht falsch, also an sich ist gegen die evolutionäre Psychologie überhaupt nichts einzuwenden. Ja, sie hat sich ja ab den 80er Jahren zu einer wirklich extrem wichtigen Strömung in der Forschung entwickelt und in den 90ern hatte die da so große Blütezeiten. Und das waren auch die Zeiten, wo Peterson als Denker an den Unis ausgebildet wurde. Und da waren auch echt mega einflussreiche Leute am Start. Vielleicht kennen manche von euch Steven Pinker, der hat so grau gelockte Haare und ganz eindringlich leuchtend blaue Augen. Ja? Oder David Bust, also den wohl bekanntesten evolutionären Psychologen unter den Akademikern. Und gerade wenn ich das schon sage, ist mir vielleicht wichtig anzumerken, Peterson hat wissenschaftlich nichts zu melden. Gell? Also seine Theorien sind zwar aus der Wissenschaft entlehnt und er war Prof, aber er ist ungefähr so sehr in den akademischen Betrieb involviert wie ich. Also nicht wirklich, was so Paper schreiben und in Journals veröffentlichen angeht. Naja, dieser Podcast hier wird, würde ich schon sagen, also man merkt es vielleicht auch so ein bisschen an so einem Duktus, so eine Art Vorlesung. Also ich werde jetzt erstmal die Grundzüge der Evolutionsbiologie darlegen, wie Peterson sie vertritt und in dieses Denken von ihm einsteigen und wie gesagt auch gleich darstellen, warum mir das gegen den Strich geht, was er da so von sich gibt. Und nach der Kritik, die vielleicht auch schon bei ein paar Diskussionen helfen kann, will ich dann einen Schritt weitergehen. Und das war dann der zweite Teil des Podcasts. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die Evolutionstheorie anders zu lesen, also queerer zu lesen. Und ich habe mich gefragt, ob das, was Peterson anbietet, wirklich der einzige Weg sein muss, um über Männlichkeiten zu sprechen, also evolutionsbiologisch. Geht das nicht irgendwie komplexer, klarsichtiger, emanzipatorischer? Also um Männlichkeit und um Weiblichkeit. Ich meine, Jordan Peterson redet nicht über Frauen, sondern nur über Männer, weil er zu Männern spricht. Aber ja. Und ich will dieses Modell, was ich da selber entwickle, der, wie ich finde, beschränkten und wie gesagt sehr vulgären Sichtweise von Jordan Peterson gegenüberstellen. Es wird also spannend, meine Lieben. Ich habe noch nie so viel über Affenpenisse gelesen wie für diesen Podcast. Also ihr könnt euch auf jeden Fall zurücklehnen, Tee machen und los geht's. Einen wichtigen Gedanken, der für die Evolutionsbiologie absolut grundlegend ist, hat übrigens einer der Pioniere der Bindungspsychologie formuliert. Also mit Bindungspsychologie meine ich das mit den Bindungstypen und so. Auf jeden Ball, das war John Bowlby und der hat von einer Environment of Evolutionary Adaptedness gesprochen, also von einer Umwelt der evolutionären Anpassungsfähigkeit. Wir denken uns also, wenn wir evolutionsbiologisch denken, immer in die Welt des Pleistozäns zurück. Das war vor so ein paar 10.000 Jahren mit Säbelzahntigern und wenig Nahrung und so weiter. Und dann fragt man sich, welche Probleme hatten die Menschen damals? Welche Lösungen haben evolutionär Sinn gemacht? Und dann macht man so kleine Modelle und rechnet das durch und vergleicht es mit den empirischen Daten, die man heute zu einem bestimmten Verhalten hat. Wenn man aber diesen zweiten Teil, also mit den empirischen Daten, weglässt und gedanklich nur im Pleistozän rumhängt, ihr merkt schon, ich liebe dieses Wort Pleistozän, dann gibt es vor allem eine Gefahr und das ist die, dass gute Evolutionsbiologie durch gutes Storytelling ersetzt wird. Storytelling mit einem evolutionsbiologisch angehauchten Vokabular. Ja, man muss dann einfach nur eine Geschichte erzählen, gerade wenn es dann um diese Säbelzahntiger geht. Ja, dann haben alle so irgendwie diese Bilder im Kopf und diese Tiger und keine Ahnung, diese großen, weiß ich nicht, Klauen und so weiter. Und dann klingt das irgendwie sehr überzeugend, weil man denkt, ja, da hat man doch ganz klare Notwendigkeiten des Lebens gehabt. Und dann hat man sich aber davon eigentlich schon von der Wissenschaft verabschiedet, weil Wissenschaft ist halt nicht nur Storytelling, sondern es ist auch einfach Datensammeln. Und in dem Storytelling, also wenn man das als Disziplin begreift, dann ist es auf jeden Fall eine, in der Jordan B. Peterson wirklich eine Goldmedaille kriegen könnte. Ich mache das mal konkret. Ne? Ich habe ja hier sein Buch liegen, wo ist es? Keine Ahnung, hinter mir. Diesen Bestseller 12 Rules of Life. Und wenn man den aufschlägt, ich habe es ja gelesen leider, dann wird man gleich zu Beginn mit Jordan B. Petersons berühmtem Hummerbeispiel konfrontiert. Es geht ungefähr so, er sagt dann ja, im Meer, da gibt es diese Hummer. Und die gibt es schon seit vielen, vielen Millionen Jahren. Und wenn wir uns da anschauen, wie diese Hummergesellschaft funktioniert, dann wird es ganz dramatisch und dann erzählt ihr diese Geschichte um Rangkämpfe und um Hackordnungen der Hummermännchen. Da werden dann verschiedene Eskalationsstufen beschrieben, ja, von Drohgebärden bis hin zu einem Gerangel, wo man dann versucht, irgendwie den Kontrahenten auf dem Rücken oder so zu werfen, und dann kann es auch wirklich zu ernsthaften Verletzungen kommen. Oder, und das wäre sozusagen der Gipfel, zu einer Amputation der Scheren des Rivalen. Und wenn das passiert ist, also wenn man wirklich amputiert hat mit der eigenen Schere und mit der eigenen Kraft, und so endet diese Geschichte von Peterson ganz hochdramatisch, dann ist der unterlegene Hummer nicht nur am Grund des Meeres, sondern de facto am Grunde der Nahrungskette angelangt, am Grund der Hummergesellschaft. Tiefer am Boden geht es nicht mehr. Und dann kann man sogar feststellen, dass sich das Gehirn zurückbildet. Ein elendiger Zustand, den wahrlich kein Mensch oder kein Wesen, ich sag schon Mensch, kein Wesen auf der Welt sein möchte. Und da kommen wir genau zu einem springenden Punkt. Was haben jetzt diese Hummer oder diese Hummergeschichte mit diesen Kämpfen und dem Gehirn, was sich zurückbildet, wenn man irgendwie unten in der Hierarchie steht, mit dem Menschen zu tun? Denn es ist ja gar nicht so einfach, diese Übertragung von Hummer und Mensch sofort zu machen. Weil wenn man nicht auf empirisch überprüfbare Phänomene achtet, sondern ohne Einschränkung zwischen den einzelnen Tieren hin und her springt, dann handelt man sich eine Menge Probleme ein. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Homosexualität oder eher homosexuelles Verhalten. Ich meine, nehmen zum Beispiel Pinguine. Ja, die leben zusammen, turteln rum und so, voll gay, super cute. Ist ja auch mal so ein Meme mit diesen schwulen Pinguinen. Und dann, gibt es halt auch Hyänen. Übrigens eine matriarchale Tierart. Und da sehen wir lesbisches Verhalten. But it turns out, bei Hyänen hat das halt weniger mit Zuneigung zu tun oder Begehren oder so, sondern ist eher ein Ausdruck von oder das Herstellen von Rangordnungen. Da geht es halt um Machtkämpfe. Das heißt, nur weil wir ein Verhalten sehen, können wir das nicht eins zu eins übertragen oder miteinander vergleichen. Um also von den Hummern zu den Menschen zu springen, bringt Peterson einen Move, den er eigentlich immer bringt, egal ob er über Tiere spricht oder Religionen oder Filme oder den Gulag, keine Ahnung, sein letztes Baseballspiel. Irgendwann muss er ja immer wieder den Bogen zurück zu seinem Publikum schlagen, also zu seinem männlichen Publikum. Und das macht er am liebsten so. Zuerst erzählt er eben von einem Problem oder von einer Situation wie mit den Hummern. Und dann geht er in die maximalste Abstraktion, die man sich nur denken kann, wird also im wahrsten Sinne des Wortes metaphysisch, um es dann wieder runterzubrechen auf das Individuum, auf den einzelnen männlichen Zuhörer. Und das geht bei den Hummern so, ja, er sagt, also er beschreibt dann diesen Kampf, und dann sagt er, dass das dahinterliegende Prinzip eine Dominanzhierarchie ist. Und wer stark ist und kämpft, setzt sich durch. Ja? Und wer in dieser Dominanzhierarchie sich eben nach oben gekämpft hat, der bekommt dann Zugang zu Ressourcen und vor allem zu Weibchen. Obwohl jetzt ich im Universum von John B. Peterson auch nicht so ganz genau sehe, wo der Unterschied zwischen Ressourcen und Weibchen ist, aber egal. Auf jeden Fall ist an einer solchen Hierarchie erstmal nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Es steht uns ja gar nicht zu, darüber eine moralische Aussage zu treffen, wie Hummer ihr Business regeln. Aber diese Dominanzhierarchie, so sagt John Peterson, ist einfach erstmal da. Und die Hummer, die sind auch da. Seit, keine Ahnung, irgendwie 3,5 Millionen Jahren. Und dann sagt John Peterson, ja guck mal, die Dominanzhierarchie ist, weil die schon so viele Millionen Jahre existiert, real. Aber das gilt nicht nur für Hummer, von denen spricht er auch im Verlauf des Kapitels immer weniger, sondern das gilt für alle Geschöpfe auf diesem ganzen Planeten. Ja? Wir sehen ja, dieses Dominanzhierarchieprinzip hat sich evolutionär durchgesetzt, und deswegen ist es auch so eine Form von höherer Ordnung. Die Dominanzhierarchie ist für ihn wie so ein Realitätsprinzip. Wer sie leugnet, der leugnet ja auch, ich sag mal philosophisch, eine materialbegriffliche Wahrheit. Ja? Diese Dominanzhierarchie ist so crazy, weil die sich so lange durchgesetzt hat, sie ist so erfolgreich, sie ist einfach ein fundierendes Prinzip des Zusammenlebens aller lebenden Wesen auf dieser Erde. So, jetzt sind wir aber noch nicht bei den Männern angelangt. Wir haben uns jetzt nur so ein bisschen von den so einen Hummern gelöst, sind jetzt erstmal auf alle Tiere übergegangen, um dann zu sagen, der Dominanz gibt uns Zugang, also uns, den Männern oder den Männchen, Zugang zu Ressourcen und Weibchen. Und denn an dieser Stelle, wo auf der einen Seite die Dramatik dieser Hummergeschichte auf der einen Seite an einem Höhepunkt ist und sich die jungen männlichen Leser schon mit diesen Loser-Hummern am Grunde des Meeres irgendwie identifizieren und auf der anderen Seite schon auch eine Sehnsucht geweckt wurde wegen Weibchen und so weiter und Zugang dazu, dann legt er an dieser Stelle noch einen drauf und integriert dieses metaphysische Prinzip der Dominanzhierarchie, was er irgendwie sagt, gilt für irgendwie alle Tiere, schließlich noch göttlicher, noch abstrakter in eine echte Kosmologie. Also eine Kosmologie, die alles, was existiert, in diesen einen Widerstreit einreiht, und das ist sein zentraler Punkt von Ordnung und Chaos. Also eigentlich ein recht einfacher, aber auch eben grundlegender Glaube mit diesem Ordnung und Chaos. Und Chaos steht natürlich für alles Zufällige, für die Schöpfung, für das Unvorhersehbare und für das Wilde, das Geheimnisvolle und das Unverständliche. Und ja, meine lieben HörerInnen, ihr werdet es euch schon gedacht haben, Chaos ist natürlich ein weibliches Prinzip. Und demgegenüber steht die Ordnung. Also Regeln, Institutionen, Hierarchien, Gesetze. Und da haben wir dann nach Jordan B. Peterson eine Art männliches Prinzip. Der empirische Nutzen einer solchen Einteilung ist de facto null. Also ich will ja gar nicht sagen, dass in der Welt, dass man die Welt nicht auch in Kategorien von Ordnung und Chaos beschreiben kann. Aber bei Jordan B. Peterson nimmt das so inflationäre Ausmaße an, es ist wirklich grotesk. Ja? In dieser Dominanzhierarchie, die er bei Hummern erblickt und die damit schon seit Jahrmillionen erfolgreich sind, sieht er also ein quasi göttliches Prinzip der Ordnung verwirklicht. Also wird damit diese Dominanzhierarchie, also als soziale Hackordnung unter Hummern, mit der Grundstruktur des fucking Universums verzahnt. Und wer, meine Lieben, ist natürlich der Träger dieser göttlichen Ordnung, also der Dominanzhierarchie unter den Menschen? Ja, ihr könnt es euch denken, natürlich und vor allem Männer. Männer sollen auch kämpfen, wie Hummer, die sollen stark werden, wahrhaftig, mannhaft, ihr wisst schon, Männer sollen halt irgendwie sowas wie Alphas werden, damit sind auch große Schmerzen verbunden. Und natürlich müssen die wahrhaft heroischen Männer auch alle leiden. Wie zum Beispiel Jordan B. Peterson in einem Podcast, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht. Und wenn man ihn auf Jesus anspricht. Und in diesem Universum gibt es nur ein einziges Ziel. Die Männer sollen in dieser göttlichen Dominanzordnung nicht unten stehen, wie die armseligen Hummer, denen das Hirn wegfault, weil sie keine Weibchen bekommen. Oh Gott, ich finde es schon anstrengend, das irgendwie einfach nur zu rezitieren. Also ich meine, das ist ja nicht mal übertrieben, der sagt das ja wirklich so. Mir fällt auf jeden Fall bei dieser Denke sofort auf, dass noch nicht mal das eine große Ding, nämlich die Dominanz, die Peterson so stark macht, wirklich evolutionsbiologisch verstanden werden kann. Wenn wir über Dominanz reden, dann müssen wir doch auch über Beziehungen reden. Ich meine, Dominanz ist ja nicht nur was von einem Einzelnen ausgeht, sondern es gibt ja auch Vorstellungen von oder Realitäten von Dominanz, und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen der Fall, dass da Gruppen dominant sind. Also Stichwort Patriarchat, alle Männer gegen alle Frauen und so weiter. Aber das kommt John B. Peterson überhaupt nicht in den Sinn, dass sich Menschen zusammenschließen, um dann gemeinsam gegen andere Dominanz auszuüben. Ja, aber bei ihm gibt es nur die egoistische Dominanz. Aber selbst da gibt es nicht das Gegenteil, nämlich den selbstlosen Altruismus, der findet bei Peterson einfach nicht statt. Also er ist so sehr beschäftigt mit diesem quasi religiösen Glauben an Ordnung und an Chaos und er sieht diese Ordnung nur in einzelner oder in individueller Dominanz verwirklicht, das verblendet halt. Also die sozialen Realitäten, in denen egoistisch oder altruistisch sich verhalten wird, die finden bei ihm einfach nicht statt. Aber er ist halt in der Lage, sehr eindringlich zu schreiben. Und da sind wir wieder bei dem, was das Storytelling so ausmacht und was ich auch daran kritisiere. Man muss halt nur ein paar einleuchtende Assoziationen herstellen und das irgendwie stilistisch klar formulieren. Und schon hat man sowas wie eine naturwissenschaftlich klingende Prognose oder wie so ein Beweis. Es wird auch nicht genau getrennt bei Peterson, wie Menschen damals gelebt haben. Der wird da nie konkret. Und es gibt durchaus einige historisch arbeitende AnthropologInnen, die sich ganz explizit darüber beschweren, dass ihre Erkenntnisse, dass zum Beispiel die damaligen gesellschaftlichen Strukturen viel diverser sind, als man normalerweise heute annimmt, also dass diese Erkenntnisse in den Diskussionen um irgendwelche Jäger-Sammler-Gesellschaften, gerade von evolutionären Psychologen wie Jordan Peterson, einfach ignoriert werden. Und jetzt zu Jordan Peterson halt so, als ob die Dominanzhierarchie das eine leitende Prinzip wäre, und zwar über alle Spezies und alle Kulturen hinweg. Und weil die Dominanzhierarchie so eine Tatsache ist, die sich halt über Jahrmillionen von Versuch und Irrtum als unbestreitbares Optimum herausgestellt haben soll, wäre es ja auch mega wirklichkeitsfremd in dieser Denke, wenn ich sagen würde, dass das nicht stimmt. Und es wäre auch wahnsinnig irrational, weil ich ja dann gegen ein scheinbar durchoptimiertes Verhalten argumentieren würde, was ja den Fortpflanzungserfolg der Menschheit offensichtlich schon bewiesen hat, und deswegen wäre es auch Quatsch, dagegen zu diskutieren. Meine Kritik besteht also in diesem Sinne aus zwei Punkten. Erstens würde ich sagen, Peterson nimmt an, dass alles, was ist, bereits einen sehr langen Prozess der Evolution durchlaufen hat. Das heißt, er geht davon aus, dass wir in unserem Verhalten oder unserer körperlichen Verfassung von oben bis unten durchoptimiert werden. Das heißt, er setzt die Optimierung bereits, wie ich gerade gesagt habe, als eine unhintergehbare Wahrheit schon fest. Und das finde ich einfach nicht besonders wissenschaftlich. Also, ich will an dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Schleife schlagen, weil ich muss auf dieser Wissenschaftlichkeit so ein bisschen rumreiten. Einfach, weil John Peterson so ein aufgeblasener Fatzke ist, ja, der sich in seinen Maßanzügen, seinen Professorentitel vor jede beliebige Kamera setzt und dann so typische akademische Sätze sagt wie: In der Fachliteratur herrscht weitgehend Konsens darüber, oder die statistische Analyse zeigt eine signifikante Korrelation, oder die empirische Evidenz stützt die Hypothese und so weiter. Und das macht er dann mit so einem bierernsten Blick und zusammengezogenen Augenbrauen, weil er ist ja ein seriöser Mann, der weiß, wovon er redet. Und mich, das ist halt einfach sauer. Ja, bei ihm ist Wissenschaftlichkeit nur so ein Habitus. Es ist ein gewisser Stil, den er an den Tag legt, um seine Rationalität zu unterstreichen. Ich meine, mir geht es so gegen den Strich, weil dieses Verhalten ist so eingebrannt in eine westliche und mittlerweile auch globale Kultur, dass man eben nur ernst und seriös in die Kamera gucken muss, ein bisschen gedeckelt diese Sätze droppen muss und dann wird man halt für vernünftig gehalten. So, oder für wissenschaftlich. Ja, aber wir waren bei Petersons Umgang mit der Optimierung. Also, so wie er halt rausguckt und sagt, oh, schaut doch mal, alles wunderbar durchoptimiert, wäre für mich halt der redlichere, also wissenschaftlichere Umgang, dass wir diese Optimierungstheorie, nicht wahr? Das, was wir sehen, ist bereits optimiert durchlaufen worden. Also eine Art Brille ansehen, durch die man die Welt erblickt und dann erstmal ganz offen und neugierig fragt, hey, was wäre denn, wenn dieses Verhalten oder dieses Merkmal wirklich optimiert wäre? Auf welche Situation wird das überhaupt passen? Gibt es bessere Alternativen? Können wir die irgendwo beobachten? Also, dass man diese Frage nach Optimierung mehr als so eine Anleitung zu einem gewissen wissenschaftlichen Fragen vielleicht nimmt und nicht als ein unbezweifelbares Fundament. Weil Jordan Peterson tut ja mit seiner vulgären Auffassung von Evolutionsbiologie so, als ob alles, was wir sehen, eben durchoptimiert ist. Aber die Selektion in der Evolution selektiert ja nicht auf jedes Merkmal. Also nicht auf jedem Verhalten lastet so ein krasser Anpassungsdruck. Und ich meine, Menschen sind eh dafür bekannt, den ganzen Planeten komplett zu raiden, sich also mit anderen Worten ihre evolutionären Nischen selbst zu schaffen. Was ja auch wieder komplett verschiebt, wonach eigentlich wie selektiert wird. So. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, einen Kritikpunkt, den ich damit zusammenhängen möchte. Also, wenn es für den Homo sapiens vor 300.000 Jahre, also wo, glaube ich, die ersten Skelette gefunden worden sind, sinnvoll war, sich gegenseitig auf den Kopf zu schlagen, um dann sich mit den besten Genen durchzusetzen, dann kann das ja auch sein, dass dann in einer Welt, in der alle paar hundert Kilometer ein paar Millionen Menschen auf wenigen Quadratkilometern zusammenleben, also heute in Städten und überall auf der Welt, ich weiß es nicht, nukleare Bunker voller Massenvernichtungswaffen liegen, naja, dann ist es vielleicht auch einfach eine andere Welt als die vor 300.000 Jahren. Man will es kaum glauben. Und dann muss man nochmal fragen, ob diese Dominanzhierarchien wirklich noch so sinnvoll sind. Also man kann ja sagen, das ist uns angelegt, das war optimiert, deswegen ist es in unserem Geist irgendwie drin. Naja, aber ob man die deswegen auch, ob man denen so folgen muss oder ob man nicht andere Wege finden muss, mit denen umzugehen, anstatt sie immer wieder zu enforcen, um ein guter Mann zu sein. Ja, das muss man sich doch fragen, weil unsere Gesellschaft heute einfach anders ist und diese Dominanzhierarchien vielleicht so nicht mehr funktionieren dürfen, weil wenn wir uns den Schädel einschlagen mit einer Keule, dann geht da einer bei drauf und wenn wir halt irgendwie auf den roten Knopf drücken, wo 15.000 Atomraketen rausschießen, na, ihr wisst schon, wo ich drauf hinaus will. Jetzt wird mir bestimmt vorgeworfen, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber wir können ja auch ein bisschen tiefer stapeln. Ich meine, John Peterson ist ja ganz meisterhaft da drin, ganz viele Korrelationen zu behaupten. Zum Beispiel, dass wenn man erfolgreich ist und auch mehr Zugang zu materiellen Ressourcen hat, also Geld und Status, dann als Typ auch der Zugang zu Frauen erleichtert ist und das den Nachwuchs befördern soll, wegen, wie gesagt, irgendwas mit Evolutionsbiologie. Aber wenn wir jetzt mal genau reinzoomen, also in die verfügbaren soziologischen Daten und anschauen, wie das verfügbare Einkommen von Haushalten denn eigentlich mit der Anzahl der Kinder zusammenhängt, etwa für ein reiches Land wie Baden-Württemberg, dann kommt man halt auf andere Zusammenhänge. Ich habe mal nachgeschaut, also kinderlose Haushalte sind die mit dem höchsten Einkommen. Und dann kommt die mit zwei Kindern und dann die mit drei und dann erst die mit einem. Mit anderen Worten, das ist eigentlich ein ziemliches Durcheinander. Also wir kommen mit diesen sehr einfachen, evolutionsbiologisch angehauchten Vereinfachungen so nicht weiter. Also einfach zu sagen, je mehr Ressourcen, desto mehr Zugang zu Weibchen, desto mehr Kinder, wird zumindest durch die Daten in Baden-Württemberg nicht gedeckt. Und das sind ja auch ein paar Millionen Leute. Also, na gut. Ich finde es eh wichtig, dass wir uns in der Evolutionsbiologie ja genau diesen Ding widmen. Also die erstmal widersprüchlich erscheinen. Ja, und da muss man jetzt nicht einfach sagen, Evolutionsbiologie ist Quatsch, sondern wir müssen einfach ein bisschen komplexer werden. Ja, und wenn man da wirklich offen auf die Suche geht, statt einfach alles mit einem Ding zu erklären, zum Beispiel die Dominanzhierarchie, dann kommt man halt auch weiter. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Menopause. Also das hat jetzt nichts mit Dominanz zu tun, aber ich wollte mal so ein Beispiel geben für so evolutionäres Denken, wenn es mal in viele Richtungen geht. Eben Menopause, also meint eben die Phase, dass wenn Menschen, die menstruieren, das halt im Alter nicht mehr tun und damit unfruchtbar werden. Das müsste ja auf den ersten Blick absolut verwirrend sein, weil was ist daran evolutionär sinnvoll, dass man sich nicht mehr fortpflanzen kann? Das geht ja gegen jede Logik. Und interessanterweise sind auch bei allen bekannten Säugetieren neben Menschen nur 5 Walarten bekannt, in denen sowas wie eine Menopause existiert. Jetzt muss man sich auf die Suche begeben, evolutionär. Und dann gibt es einige Stimmen, die sagen, naja, das ist deswegen sinnvoll, dass Frauen irgendwann nicht mehr fruchtbar sind, damit sie sich um ihre Enkel kümmern können. Also was für ihre Familie diese Gesamtfitness, also den Fortpflanzungserfolg, der Sippschaft, wo sie ihre Gene sozusagen mit investiert haben, was den steigert. Und diese Behauptung kann man auch versuchen, empirisch zu prüfen. Einfach zu schauen, okay, wenn Omas an der Kindererziehung mit teilhaben, steigert das halt die Anzahl der Nachkommen. Und da ist die Datenlage ziemlich unklar. Also kann man nicht so eindeutig sagen. Dann gibt es andere Stimmen, die sagen, naja, also die Menopause ist ein Phänomen für also bei Menschen eigentlich nur ein Nebenprodukt von einer längeren Lebenserwartung. Das war eigentlich gar nicht so vorgesehen. Und das Auftreten davon ist eigentlich einfach nur eine neue Angelegenheit, weil wir früher nicht so alt geworden sind. Ich meine, heute haben wir halt Hygieneprodukte, medizinische Sachen und so weiter. Menschen werden einfach alt. Und deswegen ist diese Menopause als Phänomen jetzt erst so breitenwirksam da, jetzt. Das heißt, der Anpassungsdruck existierte früher einfach nicht, weil wenige Frauen so alt geworden sind. Da muss man aber auch erklären, warum jetzt Wale eine Menopause haben. Ja, weil da ist jetzt nicht so gewesen, dass die Antibiotikum erfunden haben und deswegen länger leben. Genau, und dann gibt es zum Beispiel noch eine Theorie, die ich gefunden habe, die sagt, dass es sich bei der Menopause um die Folge einer anderen Anpassung handelt. Und zwar hat die Vergrößerung unseres Gehirns, genauer gesagt der größeren Großhirnrinde, bestimmte Gene zur Voraussetzung, die, etwas vereinfacht gesprochen, die Einzellen unfruchtbar werden lassen, also die Menopause mit triggern. Und wie gesagt, ich wollte damit einfach nochmal sagen, dass es mir wichtig ist, in der Evolutionsbiologie Phänomene zu untersuchen und dann nicht nur nach einer einzigen Antwort zu suchen, sondern den Blick ein bisschen zu öffnen, auch Raum zu lassen für Fragen, für Zweifel, für Ambivalenzen und nicht so wie Jordan B. Peterson einfach so locker, flockig drüber zu fliegen mit einer ernsten Stimme und mit einem ernsten Blick und einer kratzigen Stimme. Und der Punkt ist ja auch, selbst wenn Jordan Peterson von den Dingen spricht, die sich eigentlich ganz gut belegen lassen, also jetzt nicht in irgendwelchen quasi göttlichen Ordnung und Chaosprinzipien rumeiert, dann ist er da auch nicht so besonders konsequent. Ein gutes Beispiel ist dafür, ein Beispiel, was ganz, ganz, ganz oft gebracht wird, auch von allen möglichen Incel-Vertretern, ist diese Präferenzen bei der Partnerwahl. Ja? Es gibt sehr große Studien dazu, auch kulturübergreifend, da wurden wirklich ein paar 10.000 Leute gefragt, auf was sie achten bei der Partnerwahl. Und da kommt man im Schnitt immer drauf raus, dass Männer stärker auf eine physische Attraktivität achten und Frauen eher auf einen sozioökonomischen Status. Also das ist ein kulturübergreifend existierender, statistisch signifikanter Geschlechterunterschied. So, und jetzt kann man natürlich fragen, ist das evolutionär begründet? Und ich würde sagen, kann schon sein. Also gibt dafür durchaus Anhaltspunkte. Ist sinnvoll, in dieser Weise das zu verargumentieren, weil es eben auch kulturübergreifend festgestellt worden ist. Aber wenn man sich diesen Unterschied, der wie gesagt festgestellt worden ist, mal anschaut, wie stark der eigentlich ist, also die Effektstärke, dann kommen wir da zu ganz anderen Sachen. Denn de facto sind wir ausweislich dieser Studien nur 8 Prozentpunkte von der perfekten Geschlechterbalance entfernt, was diese Präferenzen angeht. 8%. Also viel wichtiger als diese Unterschiede zwischen physischer Attraktivität und sozioökonomischem Status sind ganz andere Faktoren bei der Partnerwahl. Und zwar gleichermaßen für beide Geschlechter. 1000-mal wichtiger als der Geldbeutel bei den Typen oder der Look bei den Girls sind so grundlegende Dinge wie: Ist die andere Person liebevoll? Hat sie Humor? wie emotional ist, intelligent ist sie. Ja? Das sind die Dinge, die Leute rauskriegen. Es gibt auch Untersuchungen zu Dating-Plattformen. Ja? Die Frage dann, raucht die Person? Trinkt die Person? Will die Person Kinder? Also irgendwie so lebensweltliche Dinge. Ja? Für all diese Sachen hat Jordan B. Peterson einfach kein Gespür, weil ihm seine Message wichtiger ist als seine Argumentation. Ich will mich aber trotzdem auf diese Argumentation mal ein Stück weit einlassen. Also diese Haltung, die er da immer herbeizitiert. Gerade mit den Männchen, die irgendwie dominant um Weibchen kämpfen und die Weibchen, die so ein bisschen scheu sich zurücklehnen. Und ich will mich fragen, was jetzt denn mit dieser Evolutionsbiologie der Geschlechter wirklich auf sich? Was ist, wenn man das mal wirklich ernst nimmt? Ich meine, ich bin ja wie Peterson kein Biologe. Ich versuche ja auch nur, mich an einer laienhaften Konstruktion oder Rekonstruktion von der Evolutionsbiologie, und ich versuche dabei nuancierter zu sein, mutiger in Sachen Komplexität oder Widersprüchlichkeit. Wie gesagt, ich bin zwar kein Experte, aber dafür heißt der Podcast ja und hier noch die Quellen, weil ich bei allem, was ich euch jetzt im Folgenden erzählen werde, eine Quelle dran setze. Wie werde ich also vorgehen? Ich habe mich dazu entschieden, den etwas ungewöhnlichen Schritt zu gehen, mich zunächst voll auf diese Voraussetzung von Peterson einzulassen. Und die bestehen eben darin, diese Voraussetzung, dass das primäre Ziel von Männern daraus besteht, möglichst viele Frauen zu haben. Das heißt aber auch, dass diese Männer in dieser Vorstellung eine entsprechend höhere Libido haben, die die Motivation bereitstellt, sich in diese ganzen sexuellen Abenteuer auch zu stürzen. Und die Frauen, so Peterson, sind halt entsprechend selektiv. Und ich meine, sich auf diese Weise dem menschlichen Sexualverhalten und den damit verbundenen Geschlechterverhältnissen zu nähern, also evolutionsbiologisch oder auf diese sehr strikte Weise, ist erstmal auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich meine, wenn ihr mit anderen Leuten über das sexuelle Verhalten von Männern, von Frauen und so weiter sprecht, dann kommt man ja ab einem gewissen Punkt in der Diskussion schon auch oft auf diese wie auch immer geartete Vorvergangenheit von Menschen zu sprechen. Wenn wir jetzt über Männer und Frauen reden, also im Rahmen von Evolutionsbiologie, dann rede ich von Männern und Frauen ausschließlich im Sinne der strengen Zweiteilung der Fortpflanzung. Also in einer eher klassischen Sicht meint das konkret die fleischliche Vereinigung von biologisch zugeordneten Männern und Frauen aus der Kinder hervorgehen. Frauen bedeutet also im Folgenden, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, weil ich weiß, dass es darum viele Diskussionen gibt und ich will auch unbedingt nochmal einen Podcast machen, wo ich über Geschlecht rede, was Geschlecht eigentlich bedeutet und warum der Queer-Feminismus da meiner Ansicht nach sehr viele gute Antworten drauf hat, auf diese Frage, was Geschlecht eigentlich ist. Frauen bedeutet aber jetzt in diesem Podcast ausschließlich menstruierende, potenziell gebärfähige Menschen. Und mit Männern werden nur spermienproduzierende Homo sapiens mit Penis bezeichnet und Hoden. Mann und Frau steht also als Abkürzung im Folgenden für eine bestimmte Ausstattung mit Organen. Für diese extrem eingeschränkte Sichtweise auf Geschlecht erscheinen halt alle Lebewesen oder alle Männer und Frauen oder alle Menschen als, wie soll ich sagen, also so reine Trägersysteme von Reproduktionsorganen. Ich weiß, das ist nicht so die ermutigendste Perspektive, aber ich will ja sozusagen ein Stück weit mit Peterson mitgehen, um ihn dann mit sich selbst zu widerlegen. Und es gibt außerdem den großen Vorteil davon, je nachdem, wie das auslegt, vielleicht auch ein Nachteil, aber auf jeden Fall können wir in diesem sehr binären und hochbiologistischen Verständnis von Geschlecht von jeder kulturellen oder sozialen Prägung absehen. Ich nehme also weiterhin an, so nach Jordan Peterson, dass wir auf einer rein evolutionsbiologischen Grundlage das unterschiedliche Sexualverhalten von Männern und Frauen erklären können. Wie gesagt, diese etwas übertriebenen Grundannahmen sollen jetzt nicht dazu dienen, die Biologie oder die Evolutionsbiologie in Konsequenz vollständig über den Haufen zu werfen, sondern im Gegenteil, sie sind dazu gedacht, um sie endlich richtig ordentlich differenziert zu betrachten. Ich meine, dass es biologische Unterschiede zwischen Körpern gibt, die wir männlich und weiblich nennen, das kann niemand bestreiten. Und dass auch unsere geschlechtliche Körperlichkeit uns dazu befähigt, verschiedene Dinge im Bett anzustellen oder eben nicht, also dass sie unsere sexuellen Handlungsmöglichkeiten mitgestalten, also unsere körperlichen Ausstattungen, auch das kann niemand bestreiten. Deswegen finde ich den Zusammenhang von erstmal die Art, wie unser Körper beschaffen ist, Evolutionsbiologie und Sexualverhalten erstmal nicht ganz abwegig. Und ich meine, es steht auch außer Zweifel, dass das menschliche Begehren auch heute noch sehr stark mit einer körperlichen Geschlechtlichkeit verwoben ist. Also wie wir mit unseren geschlechtlichen Körpern eben so sind. Deswegen sage ich übrigens auch lieber geschlechtliche Orientierungen als sexuelle Orientierungen. Ich finde das präziser. Aber egal, zurück zu zu Peterson. Was ich daran halt kritisiere, ist, dass er so hochkomplexe Verhaltensweisen wie Paardynamiken, Sexualität, familiäre Rollenverteilung und so weiter einzig und allein auf der Grundlage der Biologie erklären möchte, also auf der Grundlage irgendwelcher Hormonkaskaden, Unterleibskonfigurationen oder Hirnstrukturen. Und damit strapaziert man die Biologie oder die Evolutionsbiologie als Wissenschaft meiner Ansicht nach eindeutig über. Weil ich jetzt so sehr über Männer und Frauen rein im Sinne der Fortpflanzung reden werde, muss ich meine queeren Friends, die hier zuhören, für eine Weile enttäuschen. Wir alle kommen in der Gleichung nämlich gar nicht vor. Wie gesagt, es geht ja nur um bestimmte körperliche Ausstattungen und nicht um Begehren. Es geht nicht um Geschlechtsidentitäten. Also alle intergeschlechtlichen, homo- und asexuellen Menschen werden nicht beachtet. Auch alle Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht fortpflanzen können oder wollen. Ja, es ist völlig egal, ob sich Menschen als trans identifizieren oder als nicht-binär. Ich bleibe jetzt sehr, sehr strikt bei diesem extremen und durchaus auch sexistischen Biologismus, um hoffentlich seine Unmöglichkeit aufzuzeigen. Ein sehr gutes Beispiel für so einen sexistischen Biologismus findet man auch im Film, also zum Beispiel in dieser deutschen, ich will sie eigentlich nicht Komödie nennen, aber in Anführungsstrichen Komödie, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken von 2007. Sie basiert auf dem gleichnamigen, in Anführungsstrichen, Sachbuch, also von Ellen und Barbara Pease aus dem Jahr 1998. Und dieser Film darf, ich würde sagen, sowohl allgemein als auch in Bezug auf das Thema als ein weiterer Tiefpunkt der jüngeren deutschen Fernsehgeschichte gelten. Ausgang aller Geschlechterkonflikte bildet, und da ist der Film ganz klar, das Affengehirn. Denn wie jeder weiß, so sagt es der filmische Erzähler mit eindringlicher Stimme, und ich zitiere, der impulsive Geschlechtstrieb des Mannes dient der größtmöglichen Verbreitung seiner Gene. Das weibliche Gehirn ist, zumindest außerhalb der Zeiten des Eisprungs, anders programmiert. Nämlich einen Mann zu suchen, der die Verpflichtung eingeht, sie und die gemeinsamen Kinder zu versorgen. Diese Haltung, dass also der Mann immer nur aktiv seinen Samen überall verteilen möchte und die Frau extrem wählerisch ist, möchte ich im Folgenden, und das wird uns jetzt wirklich oft begegnen, als das Standardmodell menschlicher Sexualität bezeichnen. Damit meine ich natürlich nicht, dass dieses Standardmodell ein realer, empirischer Standard wäre, sondern ich will das Standardmodell nennen, weil es auf so einen scheinbaren, klischeehaften Naturzustand verweist, von dem aus sich, zumindest theoretisch, der ganze Rest des Sexualverhaltens aufspannt. Und einer der bekanntesten evolutionären Psychologen der Gegenwart, David Buss, bringt dieses Standardmodell theoretisch etwas versierter auf den Punkt. Er hat es übrigens, wie gesagt, anders als Jordan Peterson auch zu beachtlichen akademischen Erfolgen gebracht, aber die beiden kennen sich und haben auch mal so ein eineinhalbstündiges Gespräch online gestellt. Auf jeden Fall sagt Buss, weil Frauen schwanger werden können und sich dabei um einen zeit- und energieaufwendigen und nicht ganz ungefährlichen Prozess handelt, stellt er fest, und ich zitiere aus seinem Buch The Evolution of Desire, da Frauen in unserer evolutionären Vergangenheit enorme Investitionen in Kauf nahmen, um Sex zu haben, begünstigte die Evolution Frauen, die bei der Auswahl ihrer Partner sehr wählerisch waren. So, da haben wir es ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, dass sich die heutigen Umstände grundlegend gewandelt haben. Ich meine, in großen Teilen der Welt gibt es Zugang zu Verhütungsmitteln. Wir haben eine vergleichsweise gute Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Eigentlich sollte sich dann aber auch die Grundlage für eine vorsichtige weibliche Sexualität mit verändert haben, oder nicht? Und da würden Leute wie David Buss eben entgegnen, oder auch andere evolutionäre Psychologen, dass wir dem Sexualverhalten, das sich über hunderttausende Jahre oder Jahrmillionen von mir aus entwickelt hat, immer noch unterbewusst verhaftet bleiben. Deshalb erscheint es für David Buss auch als ein Rätsel, wie Männer einen Wunsch nach einer festen, monogamen Beziehung entwickeln konnten oder können, da, und ich zitiere wieder aus dem Buch, alles, was ein männlicher Urahne tun musste, um sich fortzupflanzen, darin bestand, eine Frau zu schwängern. Gelegenheitssex ohne Verpflichtung hätte dieses Ziel erreicht. Hier wird jetzt deutlich, das ist auch jetzt nicht so der außergewöhnlichste Take, dass Buss den Casual Sex, also den Gelegenheitssex, ganz allgemein evolutionsbiologisch männlich auflädt. Und wenn wir also zusammenfassen, was das Standardmodell sagt, dann stehen wir erstmal bei diesem ganz billigen Stereotyp des aktiv promisken Mannes und der passiv wählerischen Frau. Dazu vielleicht eine kurze begriffliche Anmerkung. Also Promiskuität ist der akademische Ausdruck für viel Vögeln. Dieses Prinzip des aktiv promisken Typens und der passivhilärischen Frau nennt man in der Forschung manchmal auch das Bateman-Prinzip. Es hat aber safe nichts mit Patrick Bateman von American Psycho zu tun, sondern geht auf den Forscher Arnold Bateman zurück. Der hat nämlich Ende der 40er Experimente an Fruchtfliegen durchgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ihren euren Biologieunterricht erinnert. Da gibt es ja diese Drosophila, also eine der bestuntersuchten Tierarten der Welt. Und Arnold Bateman konnte durch genaue Studien dieser realen Fortpflanzung der Fruchtfliegenpopulation herausfinden, dass wenige Männchen für den größten Teil der Nachkommenschaft verantwortlich waren. Also dass mit anderen Worten in dieser Fruchtfliegengesellschaft eine sehr klare Rollenverteilung herrschte sexuell, in der die Männchen untereinander konkurrierten und die Weibchen, wie gesagt, selektiv waren und das den höchsten Erfolg, die höchste Fitness, wie man evolutionär sagen würde, um Reproduktion erzielt hat. Ob wir das jetzt Standardmodell nennen, was er daraus gefunden hat, oder Bateman-Prinzip, ist für den Moment egal. Ich möchte jetzt im Folgenden, also für dieses Gedankenexperiment, was ich mit euch wagen möchte, annehmen, dass Männer und Frauen, also menschliche Männer und Frauen, sich wirklich exakt danach verhalten würden. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz abwegig. Ich meine, immerhin teilen wir Menschen uns mit Fruchtfliegen die Hälfte unserer Gene. Also da könnte man Parallelen ziehen. Und ja, dazu gibt es ein Paper, ich habe das natürlich rausgesucht. Ja, und indem ich diese starke Annahme über das menschliche Sexualverhalten mittreffe, ja, und gucken, ob das stimmt, frage ich mich, welche evolutionsbiologischen Folgen hätte das? Ich meine, es ist ja völlig klar, dass sich unsere Körper entsprechend unseres Sexualverhaltens auch verändern. Und wenn man jetzt noch verschiedene Tierarten hat, die einigermaßen miteinander verwandt sind, also mit uns, dann kann man auch Vergleiche anstellen. Und das sind halt vor allem andere Primaten, auch andere Affen. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, dass alle monogam lebenden Affen ein bestimmtes Merkmal teilen und wir das auch bei Menschen finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Menschen auch schon in ihrer evolutionären Vergangenheit eher monogam waren. Also das ist jetzt so ein bisschen diese Herangehensweise. Ich gucke mir jetzt die Paarungssysteme an von anderen Affen, gucke, wie die körperlich beschaffen sind und dann schaue ich mir an, wie ist denn bei Menschen der Fall und können wir da irgendwelche Parallelen ziehen. Ja? Wenn wir uns das Standardmodell anschauen, dann scheint es ja erstmal so auszusehen, wenn wir jetzt nur so dieses Paarungsverhalten anschauen, dass Frauen eher zu einer sexuellen Monogamie neigen, also zu weniger Partnern, also zu einzelnen Männern, und Männer eher polygyn sind, also mehrere Frauen haben wollen. Und wir schauen mal gemeinsam, ob das wirklich so sein kann oder so sein konnte. Wie gesagt, ich werde es jetzt im Folgenden ein bisschen übertreiben, aber manchmal erlaubt es uns auch, die Dinge dann etwas deutlicher zu sehen. Und ich werde, auch damit klar ist, dass es sich um ein Gedankenexperiment handelt, immer wieder statt Männer auch Männchen sagen und statt Frauen Weibchen, weil das für mich nichts mit real existierenden Frauen und Männern zu tun hat. Ich mache also mit diesem Gedankenexperiment so eine Art Modell auf, von dem wir schauen, ob seine innere Logik, also dieses Bateman-Prinzip mit dieser sexuellen Rollenverteilung, wirklich mit der empirischen Realität, also gerade was so Körper angeht und wie unsere Verwandten das machen, ob das zusammenfällt. Wenn es so ist, dass unsere Fruchtfliegenmännchen den ganzen Tag nichts anderes tun, als durch die Gegend zu juckeln, um sich fortzupflanzen, dann muss man eben fragen, was würde das mit der Biologie machen? Welche Konsequenzen hätte das auf die Körper der Männer? In unserer sehr kleinen und eingeschränkten Gedankenexperiment-Fruchtfliegenwelt kann ich ja alle ethischen Bedenken beiseite lassen. Also für Männer gibt es dann eigentlich auch eben nicht mehr die Frage, tue ich jetzt gerade Gewalt an? Das wäre ja eine zentrale Frage, aber das gibt es bei diesen Evolutionspsychologen auch alles nicht, sondern dann gibt es eigentlich nur ein einziges großes Problem und das sind andere Typen. Es ist ja nicht so, dass da ständig ein Weibchen zur Verfügung steht. Ich meine, ich habe mal etwas nerdig ausgerechnet, wenn ständig alle mit allen schlafen würden und man bedenkt, wie lange es durchschnittlich braucht, bis ein Zeugung gelingt, dann würde in etwa jedes potenziell fruchtbare weibliche Mitglied in der Gesellschaft, das nicht gerade schwanger ist, in unserer hypothetischen Fruchtfliegengesellschaft immer und alle Zeit von etwa einem Dutzend Männern umringt sein. Die Mathematik dahinter ist jetzt nicht ganz so wichtig. Mir geht es vielmehr um den Punkt, dass das was mit dem Körper der Männchen macht, wenn sie allzeit so einer harten Konkurrenz ausgesetzt sind. Und da gibt es nur zwei Weisen, oder vor allem zwei Weisen, wie darauf klassischerweise biologisch reagiert wird. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass Männchen sich gegenseitig verhauen. Und das stärkste Exemplar bekommt entsprechend die Weibchen oder das Weibchen. Das heißt, der körperliche Unterschied von Männern, die sich um ihr genetisches Überleben, also im Sinne der Fortpflanzung, wirklich real prügeln müssen, und Frauen, die das nicht tun, sollte zunehmen. Das heißt, die einen würden größer werden, die anderen klein bleiben. In der Evolutionsbiologie würde man hier von einem stark ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus sprechen. Und in einer Spezies, in der die Weibchen konkurrieren, dann sollten sie ja eigentlich größer sein als die Männchen, also etwas grob gesprochen. So. Also kann in beide Richtungen ausfallen. Die zweite Möglichkeit bestünde darin, dass es den Männern herzlich egal ist, ob die Frau noch mit anderen schläft, solange sich halt die eigenen Spermien durchsetzen, die dann evolutionär besonders schnell oder besonders zahlreich sein müssten. In der Forschung nennt man dieses Phänomen ganz treffend Spermienkonkurrenz, also besondere Merkmale bzw. Anpassungen der männlichen Fortpflanzungsorgane, um den Erfolg der eigenen Spermien im Wettbewerb mit anderen zu sichern. Aber wie ist das mit unseren Fruchtfliegenmännern? Ist bei ihnen ein Geschlechtsdimorphismus oder eine Spermienkonkurrenz stark oder schwach ausgeprägt? Dafür, wie gesagt, müssen wir nach links und rechts schauen, also auf unsere verwandten Affenarten. Bei der ersten Strategie für den männlichen Fortpflanzungserfolg, also stark werden, habe ich vermutet, dass es zu einer ausgeprägten körperlichen Differenz zwischen Männern und Frauen führen sollte. Und tatsächlich liegt ja die skeletale Muskelmasse von Frauen etwa ein Fünftel unter der von Männern. Ja, das ist nicht nichts, aber im Unterschied der Physis ist es immer noch vergleichsweise unbedeutend im Vergleich zu anderen Arten. Also hätten wir Menschen etwa den Geschlechtsdimorphismus von Gorillas oder Mantelpavianen, dann würde ich wie alle anderen biologisch-männlichen Körper auch standardmäßig um die 150 bis 200 Kilo wiegen. Kleiner Spoiler, tue ich nicht. Wir Menschen bewegen uns mit unserer Geschlechtsdifferenz eher im Rahmen von monogam lebenden Weißhandgibbons. Das deutet also schon mal darauf hin, dass nicht in dieser Weise gekämpft wurde, wie Gorillas das tun. Ich meine, dort findet ja auch etwas statt, was man als Haremsbildung bezeichnet, auch wenn ich den Begriff nicht so mag. Also mit anderen Worten, hier monopolisiert ein Männchen den Zugang zu mehreren Weibchen und muss sich daher mit körperlicher Kraft die ganzen anderen Typen wortwörtlich vom Leib halten. Klar, es gibt nicht nur Muskeln. Die Natur hat auch andere Waffen erfunden, etwa Hörner, Klauen oder Hauer. Das sind alles valide Optionen, um sich gegen andere Männchen durchzusetzen. Aber ich zumindest habe noch keine beobachtet und deswegen bleiben wir erst einmal bei der Körpergröße und den Muskeln. Jetzt wissen wir aber auch, dass die körperliche Kraft allein nicht ausreicht, um einen Platz in der Rangordnung unter Männern auch zu erstreiten oder überhaupt im Sozialen zu erstreiten. Es wäre ja auch unklug, sich bei jeder Gelegenheit und in so eine Handgreiflichkeit zu schmeißen. Ich meine, das kostet jede Menge Energie und ist auch gefährlich. Deswegen zählen, bisschen wie bei den Hummern, gell, in diesem klassischen Kampf ums Dasein auch andere Faktoren, ja, geht ja auch nicht wahr um so Drohgebärden und so weiter, wie Aggressionen, Risikobereitschaft und allgemein ein kompetitives Verhalten. Ja, alles wichtig für diese ernsten Spiele um Dominanz und Vorherrschaft. Und diese Eigenschaften, die hier gefordert worden sind, werden gerade von evolutionären Psychologen vor allem mit diesem sogenannten Sexualhormon Testosteron in Verbindung gebracht. Und da biologisch männliche Körper im Schnitt wesentlich mehr Testo im Blut haben als weibliche, könnte man auch hier von so einer Art hormonellem Geschlechtsdimorphismus reden. Das Problem ist dabei nur, dass dieses Wundermittel Testosteron, wenn man es mal wirklich wissenschaftlich betrachtet, nicht automatisch zu Aggressionen, Risikobereitschaft oder Streitlust führt. Also keiner dieser Faktoren hängt bei genauerer Überprüfung eindeutig mit Testo zusammen. Und ich weiß, in einem Kapitel oder in einem Podcast, wo es auch um das sexuelle Begehren des Mannes geht, scheint eigentlich eine ausführliche Abhandlung über Testo eigentlich zwangsläufig dazu zu gehören. Aber selbst für das Funktionieren, also das ganz physische Funktionieren männlicher Geschlechtsorgane, ist nur ein sehr bestimmter Grenzwert an Testo zu erreichen. Also alles, was darüber hinausgeht, also einfach um hart zu werden, zeigt halt keine Effekte. Und auch das sexuelle Begehren, also die Lust, steht kaum in einem Zusammenhang mit Testosteron-Levels bei Typen. Da hat man schnell so ein Plateau in diesem ganzen Testo-Wert-Mittelfeld, was übrigens auch für sexuelle Aktivität gilt. Und erst wenn es dann wirklich hoch, also wirklich die Dosis richtig hoch geht, dann sieht es nochmal anders aus. Aber wie gesagt, für das Funktionieren der Geschlechtsteile, für das sexuelle Begehren und für die sexuelle Aktivität gibt es keinen engen Zusammenhang mit Testo. Auch wenn die ganzen Manfluencer-Sphären immer wieder das Gegenteil behaupten. Ich habe eher das Gefühl, dass man dieses Hormon zu so einem Wundermittel hochjazzt, einfach weil man die ganzen Träume und Sehnsüchte vieler junger Männer bedient damit und ihnen einen Ausweg verschafft, der aber eben nicht darin liegt, zum Beispiel sowas wie sinnstiftende Beziehung zu führen, sondern einfach nur darin, sich eine Spritze in den Oberschenkel zu rammen oder ein bestimmtes Sportprogramm durchzuziehen, um dann ein relativ abstraktes Hormonlevel zu erreichen. Das lässt sich besser verkaufen als Beziehungsarbeit oder wenn man halt einfach sagen würde, hey, wie wär's, wenn du an deinen sozialen Skills arbeitest und dich verletzlich zeigst und lernst, über deine Emotionen zu reden und dir die Fußnägel zu schneiden. Aber ja, zurück zum Thema. Also schließlich würde ich sagen, kann auch nicht mal als Argument gelten, dass die hormonellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zwangsläufig auch zu einem völlig unterschiedlichen Verhalten oder auch ein Sexualverhalten führen müsste. So nach dem Motto könnte man sagen, weil Männer ein anderes Testo-Level haben als Frauen, müssen sie sich ja auch anders verhalten. Aber das kann man ja auch richtig umdrehen. Es ist ja erwiesen, dass Testo für die Entwicklung des biologisch männlichen Körpers in hoher Konzentration notwendig ist. Einfach damit sich die männlichen Geschlechtsorgane richtig entwickeln. Aber weil Körper, die unter Testo pubertieren, die ganze Zeit und in hohen Mengen diesem Hormon ausgesetzt sind, könnte man gleichzeitig sagen, dass das Gehirn gerade deswegen eine hohe neuronale Toleranz gegenüber Testo herausgebildet hat, damit das Verhalten eben nicht abweicht. Ich meine, man merkt das ja deutlich an dem Unterschied, also je nachdem, ob sich Cis- oder Transmänner Testo ballern. Also Testo hat bei den Letzteren, also bei den Trans-Typen, einfach einen deutlich krasseren Effekt, weil ihre Körper in der Regel unter Östrogen pubertiert sind. Das heißt, deren Körper sind viel sensibler auf Stoffe, denen sie nicht schon seit Jahren ausgesetzt sind. Also etwas verkürzt gesprochen, es ist nicht nur wichtig, wie viele Hormone man im Körper hat, sondern auch, wie stark der jeweilige Körper auf diese Hormone reagiert. Und nur wenn man beides zusammennimmt, kann man überhaupt einigermaßen sinnvolle Aussagen treffen. Aber was ich damit eigentlich nur sagen möchte, im Gehirn kann ein und dasselbe Verhalten durch völlig verschiedene Wege zustande kommen. Also sowohl in Körpern mit einem hohen Testo als auch mit hohen Östrogenwerten. Ja? Nur weil Männer einen hohen Testosteronspiegel haben, kann man keine Rückschlüsse auf das Sexualverhalten ziehen. Egal, wie gesagt, wie diese ganzen Neomaskulinisten davon besessen sind. Gut. Wir haben also festgestellt, dass Menschen nur einen sehr mittelmäßig ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus haben. Das heißt aber auch, dass wir jetzt nicht besonders viel Hinweise darauf haben, dass sich die Männer in der Vergangenheit ihre Frauen gehalten haben, um dann andere Männer fernzuhalten. In der Forschung würde man dieses Paarungssystem, also wo ein Männchen einen exklusiven Zugang zu mehreren Weibchen hat, Polygynie nennen. Und jetzt ist die Frage ja, im nächsten Schritt, wenn wir das so festgestellt haben, können wir das auch empirisch prüfen oder ein bisschen untermauern? Und da bietet sich es eigentlich immer an, dass wir existierende Jäger- und Sammlergesellschaften anschauen, weil die bieten einfach die beste Annäherung an die Äonen menschlicher Geschichte, wo es einfach keine direkten Zeugnisse mehr gibt. Und man höre und staune, diese vermutete weitgehende Abwesenheit von Polygynie, einfach weil Menschen nicht so einen krassen Geschlechtsdimorphismus haben, also es da nicht so viele Hinweise gibt, deckt sich auch mit den Studien des Anthropologen Frank Marlow. Der hat nämlich ein paar Dutzend vorindustrieller Gesellschaften auf das Verhältnis von Polygynie und Monogamie untersucht. Und das Ergebnis, wie gesagt, bei einem schwachen Geschlechtsdimorphismus, das heißt, Männer mussten sich nur in geringem Maße wahrscheinlich durchsetzen gegen andere, waren im Schnitt, also bei den untersuchten Gesellschaften, in denjenigen Gruppen, wo Polygynie erlaubt war, immer noch 80% der Menschen monogam verpartnert. Das heißt, ein absoluter Löwenanteil dieser Gesellschaften ist immer noch von der Institution her monogam, auch wenn es ein bisschen Polygynie gibt. Man muss dazu aber auch sagen, dass es rein monogame Partnerschaftssysteme so gut wie gar nicht in dieser Studie gab, aber sie waren auch zu finden. Also, wie gesagt, es gibt für Männer wahrscheinlich evolutionsbiologisch einen leichten Ausschlag hin zur Polygynie, aber einfach nicht so besonders überragend. Ja, das war jetzt sozusagen dieser Geschlechtsdimorphismus. Aber wir haben ja gesagt, es gibt noch eine andere Strategie, neben dem, nämlich die Spermienkonkurrenz. Und die findet eher statt, wenn ein Weibchen mit mehreren Männchen schläft oder alle mit allen. Dann stehen die Spermien verschiedener Männchen unter Umständen nämlich in einem Wettbewerb. In der Forschung nennt man Paarungssysteme, in denen alle mit allen schlafen, wo also so eine Spermienkonkurrenz halt vorkommt. Was übrigens bei unseren nächsten Verwandten, also den Schimpansen und den Bonobos, mehr oder weniger der Fall ist. Also diese Paarungssysteme nennt man Multi-Male, Multi-Female. Ich finde das persönlich ein bisschen zu klobig und spreche deshalb von Multigam oder Multigamie. Okay, diese Spermienkonkurrenz besteht auf jeden Fall anders als der Geschlechtsdimorphismus aus mehreren Faktoren. Und die gehe ich jetzt der Reihe nach durch. Wir können uns das ja mal ganz also intuitiv überlegen. Wenn es jetzt darum geht, dass mehrere Spermien auf dem Weg zur Eizelle um die Wette schwimmen, dann wäre das ja so, einfach als erste Überlegung, total sinnvoll, wenn die eigenen Spermien schneller schwimmen als die der Konkurrenz, weil man dann einfach schneller an der Eizelle ist, also so wahrscheinlichkeitsmäßig. Das heißt, die Geschwindigkeit von Spermien muss erhöht werden. Und das macht man wie? Naja, die Spermien haben so wie so kleine Schwimmmuskeln, also keine realen Muskeln, aber vom Prinzip kann man sagen, es gibt ein Mittelteil und je stärker das ausgeprägt ist, desto fixer können die auch rumwackeln und deswegen auch schwimmen. Und ja, in der Tat haben das einige WissenschaftlerInnen gemessen. Also die haben das Ejakulat von allen möglichen Primaten gesammelt und das Mikrofon, und ich habe ein Mikrofon von dem Mund, deswegen und das Mikroskop gelegt und verglichen. Und das Resultat ist, wenn man diese Spermienmittelteile vergleicht, die sind bei Menschen im Vergleich zu anderen Primaten eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Am schlechtesten schneiden in dieser Disziplin die polygynen Gorillas ab und am besten die multigamen Makaken. Und bei den Gorillas haben wir ja schon gelernt, dass die sich andere Männer mit körperlicher Kraft vom Leib halten. Das heißt, da schlafen nicht mehrere Menschen mit einem Weibchen. Das heißt, die Spermienkonkurrenz ist einfach unnötig. Also das musste sich evolutionär nicht herausbilden. So, das war jetzt Punkt 1, Mittelteil. Dann, zweite Möglichkeit wäre, dass wir einfach die Menge des Ejakulats erhöhen. So nach dem Motto, viel hilft viel. Nein, wenn mehr los ist, dann könnte ja auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die eigenen Spermien eben die Eizelle befruchten. Das braucht wiederum besonders große Gonaden. Also die Keimzellen, bei Menschen würde man sagen, dass Keimdrüsen, das wären die Hoden, also einfach die spermienproduzierenden Organe. Ja? Und hier liegen wir im Verhältnis zur Körpergröße, also Hodengröße im Verhältnis zur Körpergröße, in einem primatologischen Vergleich auch eher im unteren Mittelfeld. Als unangefochtene Spitzenreiter in diesem Verhältnis dürfen sich multigame Schimpansen feiern, die wirklich strengst monogamen Nachtaffen bilden das Schlusslicht. Und da sieht man wieder, wie diese verschiedenen Paarungssysteme sie doch ganz gut eigentlich korrelieren mit dem, was wir uns hier gedacht haben, wie Körper beschaffen sein müssen, damit sich ein bestimmtes Sexualverhalten herausbildet oder andersrum, welche Körper ein bestimmtes Sexualverhalten voraussetzt. Und wenn es jetzt so wäre, dass mehrere Männchen mit einem Weibchen schlafen, dann ist es ja nicht deswegen gleichzeitig so, dass es ungefährlich wäre. Also es kann schon sinnvoll sein, den Akt auch einfach kurz zu halten, damit nicht andere Menschen einen wegprügeln. Und dann hat man auch noch mehr Zeit, um schnellstmöglich zu den anderen Weibchen zu hüpfen. Was aber wiederum voraussetzen würde, dass die Qualität von dem Ejakulat nicht sinkt, wenn man öfter kommt. Also wir haben jetzt zwei Dimensionen. Wir können also die Länge anschauen, wie sich die Angehörigen einer Spezies im Schnitt also ineinander stecken. Und dann messen wir bei Schimpansen und Bonobos normalerweise unter einer Minute. Und bei Menschen, ich weiß, es ist ein heikles Thema, kann man auch nicht ganz so leicht messen, aber was ich zumindest gefunden habe, dass der rein penetrative Akt normalerweise so 5,5 Minuten dauert. Ja? Und hier bewegen wir uns primatologisch gesehen eher im Mittelfeld, also ein deutlicher Ausreißer, sind Riesengalagos, die sich bis zu 2 Stunden vereinigen. Und dann bleibt noch die letzte Dimension. Wie gesagt, da geht es bei Spermienkonkurrenz ja um eine höhere Ejakulationsrate. Also wenn man öfter kommt, ohne dass die Qualität sinkt, dann ist es ja gut so. Aber die Qualität von Menschen, also bei Männern, wenn die mehrmals täglich kommen, fällt ziemlich stark ab, was für Schimpansen und Bonobos, also wo wirklich alle mit allen Vögeln, keineswegs der Fall ist. Also bei Menschen sagt man so als unproblematisch, was heißt unproblematisch, also als ideal gilt alle 2 bis 3 Tage, so von der Qualität her. Okay, wir fassen jetzt also die Ergebnisse für unsere nach der Fruchtfliegenhypothese angenommen extrem paarungswilligen Männer in so einer Art Tabelle zusammen. Und dann haben wir, ja, was haben wir denn dann eigentlich? Wir haben einen mittelmäßig ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Wir haben ein mittelmäßig bis schwaches Mittelteil der Spermien. Wir haben eine mittelmäßige Hodengröße, eine mittelmäßige Aktlänge und eine mittelmäßige Ejakulationsrate. Das heißt, in dieser wirklich evolutionären Betrachtung sind Männer nichts anderes als Mittelmaß, sogar eher im unteren Feld. Nichts weist in dieser Hinsicht auf ein ausgelassenes Sexualverhalten der Männer zu Urzeiten hin, wie es in diesem Standardmodell doch implizit angedeutet wurde. Weder in Form der Polygynie, also ein Mann mit mehreren Frauen, noch in Form der Multigamie, wo also alle mit allen schlafen. Ich weiß, wenn ich jetzt hier so sage, Männer, Mittelmaß ist auch wieder ein schwieriges Thema. Also bevor ich zu den biologischen Besonderheiten von Frauen komme, möchte ich trotzdem noch eine Sache anbieten, auf die die Penisträger des Homo sapiens sich irgendwas einbilden können. Und das wäre eben genau das, was sie zwischen den Beinen baumeln haben. Männer haben im Vergleich zu anderen Primaten einen im Durchschnitt riesigen Penis. Also Gorillas kommen bei einem Kampfgewicht von 230 Kilo. Gerade mal auf ein erigiertes Geschlecht von 6,5 Zentimeter Länge. Und im Verhältnis zur Körpergröße spielen die menschlichen Exemplare endlich in einer Liga mit Schimpansen oder Bonobos. In Sachen Dicke sind sie sogar wahrscheinlich Rekordhalter. Es ist schon aber auch klar, dass die meisten Männer sich weniger mit Silberrücken-Gorillas vergleichen, wenn sie so in der Sportumkleide stehen, sondern eher mit ihren Peers auf Pornhub oder so. Also selbst wenn heterosexuelle Frauen in der Regel vollkommen zufrieden mit der Größe ihrer jeweiligen Partner sind, hält sich hartnäckigst die Illusion, dass ein größerer Penis auch bedeutet, ein besserer Liebhaber bzw. ein männlicherer Mann zu sein. Deshalb auch wird die durchschnittliche Länge des irrigierten Penis, also wenn man das global sieht, 13 bis 14 Zentimeter, von ihren Trägern in den allermeisten Fällen übertrieben angegeben. Also man kann gemäß größerer Studien im Schnitt könnt ihr immer so 2,5 Zentimeter abziehen, bei Schwulmännern noch ein bisschen mehr, nur so als Hinweis. Es sollte außerdem nicht in Vergessenheit geraten, also jetzt nur ein bisschen abmildern, dass die Länge und Dicke des männlichen Geschlechts sehr substanziell variieren kann, was evolutionär auch nicht immer von einem Nachteil ist. Also nicht alle sind einfach gleich gebaut. Aber egal, ob jetzt ein Typ so 10 oder 20 Zentimeter hat, gemessen an anderen Primaten, ist es einfach ordentlich Holz. Aber warum eigentlich? Wir sind ja hier in der Evolutionsbiologie, ich will ja schon ein bisschen darüber auch sprechen noch, warum das so ist. Also eine Theorie geht davon aus, dass sich der Penis in der Koevolution mit dem weiblichen Geschlecht entwickelt hat. So. Und da Menschen anfingen, aufrecht zu gehen, hat sich auch die Vagina tiefer ins Körperinnere verlagert. Und entsprechend wurde auch das männliche Glied, was übrigens auch erklären könnte, warum wir anders als andere Primaten keinen Penisknochen mehr bei Menschen haben. Ich meine, es würde auch zugegebenermaßen ein relativ hohes Verletzungsrisiko darstellen, wenn man allzeit mit so einem steil vom Körper abstehenden Penis durch die Weltgeschichte läuft, der dazu auch noch relativ sensibel ist. Gut, das war nur ein kleiner Schlenker, den ich auch noch mitgeben wollte. Also bis jetzt haben wir ja ausschließlich von biologisch männlichen Körpern und seinen Geschlechtsmerkmalen gesprochen. Okay, was auch bei dem bisher Gesagten ein eher fragwürdiges Privileg ist. Aber ich habe versucht zu zeigen, dass der männliche Körper wahrscheinlich nicht dazu gemacht ist, in unermesslicher Promiskuität durch die Weltgeschichte zu vögeln, um sich halt mit möglichst vielen Weibchen fortzupflanzen. Die Physis von Männern ist im Vergleich zu anderen Primaten nicht auf dem Sexualverhalten angelegt, wie das in dieser sehr vulgären Evolutionsbiologie auch nach Jordan B. Peterson ihnen normalerweise zugeschrieben wird. Jetzt könnte man mir durchaus zu Recht entgegenhalten, dass es ein vorliegender Schluss wäre, das Standardmodell deshalb über den Haufen zu werfen, weil immerhin gibt es ja nicht nur frei waltende Männer, sondern auch sexuell selektive Frauen. Und zu keiner Zeit könnten Männer tun, was sie biologisch in Anführungsstrichen eigentlich sollten oder wollten, eben weil die Frauen auch ihrem Triebschicksal zu folgen hätten und einfach weniger Lust haben. Deshalb möchte ich mir jetzt auch die sexuellen und geschlechtlichen Besonderheiten der Frau anschauen. Und wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Es geht bei Männern und Frauen hier, wenn ich das sage, nicht um Genderidentitäten. Und ich weiß auch, dass Begriffe wie das männliche oder weibliche Geschlecht oder der biologisch weibliche oder biologisch männliche Körper aus einer transgeschlechtlichen Perspektive berechtigterweise kritisiert werden müssen. Ich finde es sogar wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, welchen Sinn das hat, also von biologisch-männlichen Körper zu sprechen oder biologisch-weiblichen und das in Frage zu stellen. Aber hier geht es nur um eine begriffliche Setzung für diesen Podcast und noch genauer für dieses Thema. Das wollte ich einfach nochmal anmerken, wie gesagt, und jetzt zur rätselhaften Lust der Frau. Wir erinnern uns, das weibliche sexuelle Begehren wird in diesem biologistischen Standardmodell so eng mit der Mutterschaft verkoppelt, dass es jenseits davon eigentlich gar nicht stattfindet. Die feministischen Debatten über die aktive Lust von Frauen, also auch abseits von reiner Reproduktion, stellen diese Sichtweise natürlich heftig in Frage. Aber was sagt jetzt eigentlich die Evolutionsbiologie dazu? Also ist das weibliche Begehren ein politisches Projekt oder eine biologische Tatsache? Das Standardmodell hat natürlich insofern recht, als dass es sich bei der Schwangerschaft um einen äußerst energie- und eben auch risikoreichen Prozess handelt. Es wäre für Frauen evolutionär wirklich nicht ratsam, wenn in so einer Art Race of Vaginas Geschlechtsteile hervorgebracht worden wären, die besonders und überragend fruchtbar sind. Also das würde ja bedeuten, dass bei jedem unverhüteten Sex sofort Kinder gezeugt werden würden. Also das ist bei menstruierenden Säugetieren eh nicht der Fall. Und ich meine, der Akt selbst ist ja auch relativ schweißtreibend. Es wäre also eine evolutionär effektivere Strategie, also wie gesagt, gerade für Säugetiere wegen Menstruation und so, dass das weibliche Geschlecht in seiner Form oder in seiner Farbe oder in seinem Geruch gerade dann besonders sexuell anziehend wirkt, wenn es an der Zeit ist, also wenn der Eisprung ansteht. Also dann stellen die Männchen von der Tierart fest, oh, okay, es ist soweit, dann konkurrieren sie um das Weibchen. sodass nur das beste Erdmaterial weitergegeben wird und ja, genau, dann ist wieder Pause. Und in der Tat besteht auch für die meisten Säugetiere der Normalfall der Fortpflanzung genau darin. Man findet sich nur für diese Phase des Eisprungs zusammen, paart sich hoffentlich einigermaßen erfolgreich und dann kehrt man zurück zu der Normalität, in der die Dinge wie gewohnt ihren Lauf nehmen. Und bevor ich mit euch anschauen möchte, wie das aus einer evolutionären Sicht mit der Sexualität von Frauen aussieht, würde ich zunächst einen Ausflug in die Sexualität von Primatenweibchen unternehmen. Also bei den Männern habe ich ja jetzt bei dem, also jetzt im ersten Teil sozusagen nur den körperlichen Aufbau besprochen, der sich halt in einem gewissen Verhalten sexuell zuordnen lässt oder eben auch nicht. Und bei den Frauen werde ich nicht noch so ein Gedankenexperiment anstreben, also nicht identisch aufgebaut, sondern eher schauen, welche Theorien über das Sexualverhalten von Primatenweibchen angestellt worden ist und inwieweit sie sich auf Frauen oder Menschen übertragen lassen. Wir waren ja gerade bei den Vaginas, die den Vulvas muss man eher sagen, die um den Eisprung anschwellen könnten, um damit zu signalisieren, so hey, I'm ready. Und damit Männchen auch von diesen wohlgestalteten Geschlechtsteilen angelockt werden, müssten diese natürlich auch mehr oder weniger öffentlich ausgestellt werden. Es kommen ja schnell einem so Tierdokus in den Kopf, wo Pavian-Weibchen voller Stolz ihre extrem geröteten Hinterteile in die Kamera halten, während sich im Hintergrund also ein paar Männchen zerreißen, weil die so irre horny sind. Und in der Tat lassen sich auch bei zahlreichen Primaten eine entsprechend große Faszination am weiblichen Geschlecht ausmachen. Also die Männchen sind sehr ausführlich damit beschäftigt, die Vulva zu untersuchen, zu betasten, zu beschnuppern und so weiter. Das ist natürlich unter Menschen zu großer Überraschung nicht der Fall im Alltag und ich werde auch verzichten, das mit Studien zu belegen. Aber warum ist es jetzt eigentlich so, dass die Vulva sich zum Eisprung nicht verändert, wie das bei vielen Primaten der Fall ist? In der Biologie bezeichnet man diese zeitweilige und eben auch sehr sichtbare Veränderung weiblicher Geschlechtsorgane, wie eben diese ausladenden Rötungen bei Pavianweibchen, als sexuelle Schwellung. Und sie kommt bei ca. der Hälfte aller Primaten vor. In der Vergangenheit wurde diese Veränderung auch Regelschwellung genannt in der Wissenschaft, einfach weil man sie direkt mit dem Zyklus des Weibchens, also genauer gesagt mit dem Eisprung, in Verbindung gebracht hat. Das wäre eben, wie gesagt, diese Theorie, die ich gerade genannt habe. Aber bei den Primaten, wo keine sexuelle Schwellungen Geschlechtsmerkmale existierte, also auch bei Menschen, wurde entsprechend von einem versteckten Eisprung gesprochen. Und hier haben wir erste Hinweise darauf, wie man in der Forschung weibliche Sexualität auch über die Primaten erklären will. Also ja, man sagt, es gibt sexuelle Schwellungen, bei Frauen sind die nicht zu sehen, deswegen muss es ein versteckter Eisprung sein. Es gibt halt nur eine Sache mit dieser Theorie. Die sexuellen Schwellungen bei Primaten haben sich bei genauerer empirischer Untersuchung als relativ unabhängig vom Zyklus erwiesen. Also die können immer auftreten. Und wir reden hier von einer Forschung, die erst Ende der 90er richtig hochgekommen ist. Das ist alles gar nicht so alt. Deswegen gehen einige neuere Theorien davon aus, dass sexuelle Schwellungen einfach ganz allgemein Fruchtbarkeit signalisieren. Also die Fähigkeit, besonders starke oder gesunde Nachkommen zu zeugen oder großzuziehen. Ich komme sofort zu den Frauen. Ich will nur kurz nur sagen, dass man diese Theorie vor allem dann besser verstehen kann, wenn man beachtet, dass sexuelle Schwellungen dieser äußeren Geschlechtsmerkmale wirklich beachtliche Größen erreichen können. Also die Primatenweibchen, wenn es dann vorkommt, diese Schwellungen, nehmen rein körperlich gesehen sehr, sehr kostspielige Vorgänge in Kauf. Ich meine, das ist auch einfach, das braucht ja Kalorien, um das Gewebe aufzubauen. Das ist verletzungsanfällig und so weiter. Nur um was eigentlich zu tun? Um über die fruchtbaren Phasen ihres Körpers hinaus sexuell anziehend zu wirken. Und das sieht man auch bei Primaten, also da stellt es eher die Regel als die Ausnahme dar, dass über den Eisprung hinaus auch ein Paarungsverhalten zu beobachten ist. Und in der Forschung nennt man diesen Umstand, dass Weibchen über ihre Fruchtbarkeit hinaus nicht nur sexuelle Attraktivität ausstellen, sondern auch wirklich Sex haben, eine erweiterte weibliche Sexualität. Und die findet man neben partnerschaftlich lebenden Vögeln eben vor allem bei Primaten. An diesem Punkt stellen sich ja also einige sehr bedeutende Fragen für die Evolutionsbiologie. Denn warum sollten Tiere Sex haben, wenn er offensichtlich nicht der Fortpflanzung dient? Also warum sollten sich sexuelle Schwellungen außerhalb von fruchtbaren Phasen herausbilden? Und das sind Fragen, die für uns Menschen noch viel dringlicher sind als für alle anderen Tiere, weil im Vergleich zu unseren Verwandten Frauen die extremstens Vertreterinnen einer erweiterten weiblichen Sexualität darstellen. Frauen haben in jeder Phase des Zyklus Sex, also selbst zu Zeiten völliger Unfruchtbarkeit. Und wie gesagt, nicht nur wegen der Menopause, sondern auch innerhalb des Zyklus. Und ja, natürlich, also die Sexualfrequenz während der Regelblutung ist niedriger als während des Eisprungs, aber sie ist eben niemals null. Und nicht mal eben in dieser Menopause, was eigentlich jede Evolutionstheorie der menschlichen Sexualität dringend erklären müsste. Was aber für Leute wie Jordan Peterson einfach nicht relevant ist. Ich meine, das verwundert mich jetzt auch nicht so wirklich, dass antifeministische Denker der sexuellen Eigenständigkeit von Frauen nicht die höchste Bedeutung beimessen. Aber es ist halt so bezeichnend, wie diese Logik von Incels sich die ganze Zeit naturwissenschaftlich gibt, aber die wirklich kniffligen Fragen werden halt offensichtlich nicht beantwortet. Denn was ich mit der erweiterten weiblichen Sexualität ja aussagen will, ist Folgendes. Die Funktion, die nicht reproduktiver Sex aus evolutionärer Sicht erfüllt, muss für Menschen ausgesprochen bedeutsam sein. Etwas so physisch Anstrengendes wie Sex passiert ja nicht einfach so, vor allem nicht für Homo sapiens früherer Zeiten. Das waren ja früher ganz andere Umstände, da gab es kein fließendes Wasser und keine vollen Kühlschränke. Da musste der Welt jede einzelne Kalorie abgerungen werden. Und trotzdem sind wir aus einer tierischen Vorvergangenheit entstanden, die uns offensichtlich dafür belohnt hat, eine Sexualität zu entwickeln, die ohne Nachkommenschaft auskommt. Wir haben ja noch nicht mal im Ansatz über all die nicht penetrativen Möglichkeiten gesprochen, intim miteinander zu werden. Ich meine, wir können ja auch Oralsex haben oder manuelle Sachen tun und so weiter. Also nochmal in aller Kürze, im evolutionären Vergleich und ganz im Gegensatz zum Standardmodell zeichnet sich die Sexualität von Frauen durch ihre starke Präsenz, aber keineswegs durch ihre Abwesenheit aus. Okay, ich will jetzt aber kurz nochmal zurückkehren. Ich muss diese Schleife in meinem Kopf schließen. Ich habe ja über Primatenweibchen gesprochen, die ihre Attraktivität durch sexuelle Schwellungen steigern, um eben diese allgemeine sexuelle Fruchtbarkeit zu signalisieren. Und bei menschlichen Exemplaren besteht ja im Unterschied dazu keine wirklich zu- oder abnehmende Veränderung gewisser Körperregionen, je nach Zyklusphase. Warum ist das so? Naja, wenn sich doch herausgestellt hat, dass es evolutionär sinnvoll zu sein scheint, dass Frauen über den gesamten Zyklus hinweg sexuell intim mit anderen Menschen werden, dann müssen ja auch diese Signale von sexueller Attraktivität nicht schwanken, weil wofür würden sie schwanken? Die können ja auch einfach, also diese Schwankungen können ja existiert haben und dann haben sie sich einfach nicht mehr zurückgebildet, sind also dauerhaft geworden. Und ein gutes Beispiel dafür ist die weibliche Brust, die anders als bei allen anderen Primaten permanent in Anführungsstrichen, also gefüllt erscheint, nicht nur im Zuge der Schwangerschaft. Das Aussehen des weiblichen Körpers signalisiert also so die Theorie dauerhaft eine allgemein hohe Fruchtbarkeit. Und das, was beides miteinander verknüpft, also die Fruchtbarkeit und das Aussehen des Körpers, ist das Hormon Östrogen. Es sorgt einerseits für die Verweiblichung des Körpers, aber eben auch für die Funktion des Geschlechts und des Sexualverhaltens, was wiederum für Schwangerschaft und Geburt wichtig ist. Und wenn Östrogen, das für eine erfolgreiche Fortpflanzung notwendig ist, auch Brustwachstum stimuliert, dann zeigt die weibliche Brust ja folglich das ausreichende Vorhandensein dieses Hormons an. Die beiden, übrigens nicht ganz unproblematischen Evolutionsbiologen, Randy Thornhill und Stephen Gangestad, schließen daraus, dass alle weiblichen Körperteile oder Formen, die mit einem gewissen Östrogenspiegel zusammenhängen, deshalb auch für Säugetiermännchen überdurchschnittlich attraktiv wirken. Denn, wie gesagt, wo Östrogen ist, da ist vermutlich auch Fruchtbarkeit. Bei Menschen lässt sich diese Vermutung durch Studien auch nachweisen. Heterosexuelle Männer fahren im Schnitt auf östrogensensible Stellen des weiblichen Körpers ab. Dazu gehören feste Brüste, ein ausgeprägtes Taille-Hüfte-Verhältnis, eine höhere Stimme, weichere Haut, kleinere Füße und kleinere Hände. Ein solcher evolutionärer Selektionsdruck auf bestimmte Regionen des Körpers führt aber gleichzeitig dazu, dass diese Stellen eben noch sensibler für Östrogen werden und sich dadurch weitaus deutlicher herausbilden, als es eigentlich biologisch sinnvoll wäre. Es entstehen dann sogenannte sexuelle Ornamente. Also für die direkte Fortpflanzung sind diese Körpermerkmale eher nutzlos, aber sie zeigen halt was an. So, also ein bisschen wie diese geröteten Pavian-Hintern. Alle gerade genannten Merkmale, die ich, also fast alle genannten Merkmale, also gerade Brüste und Hüft-Taille-Verhältnis, auf die Heteromänner eben so zu stehen scheinen, sind abhängig von Alter und auch davon, ob die Frau schon Kinder bekommen hat oder nicht. Deswegen kann man eigentlich sagen, und das ist auch was immer wieder von diesen evolutionären Psychologen wiederholt wird, für männliche Exemplare, die den Erfolg ihrer Reproduktion um jeden Preis steigern wollen, bilden Frauen Anfang bis Mitte 20 nach allen Maßstäben die idealen Voraussetzungen. Ja, was soll ich sagen? An dieser Stelle ist definitiv Zeit für ein kritisches Intermezzo. Weil ich meine, wir sind hier in einem feministischen Podcast. Oder ich habe mir zumindest zum Ziel gesetzt, feministische Aufklärung zu betreiben. Und hier plaudern wir so über Evolutionsbiologie, nicht wahr, über die Besonderheiten weiblicher Sexualität und so. Und plötzlich lande ich irgendwie nach wenigen Minuten, wo ich über die Einzigartigkeit von Frauen im Vergleich zu anderen weiblichen Primaten spreche, ja, bei der gruseligsten Ansammlung von Schönheitsidealen heterosexueller Männer, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also wie gesagt, kleine Hände, kleine Füße, piepsige Stimme, help me. Also so geht's doch nicht. Und das soll dann irgendwie nichts mehr mit dem Patriarchat zu tun haben, sondern mit biologischen Fruchtbarkeiten und so weiter. Also da würde man ja einfach sagen können, naja, Männer können halt nichts dafür, wenn sie auf diese süßen, jungen Dinger stehen. Hat Peterson also mit seinen Neomaskulinisten doch irgendwie jetzt einen Sieg eingefahren? Gibt es keine Hoffnung, dass die Biologie unter Umständen doch noch Unterstützung für den Feminismus leistet? Muss ich damit leben, mit dem politischen Projekt der Gleichberechtigung von Frauen gegen die Natur zu arbeiten, bis letztere sich endlich gefügt hat, was unzweifelhaft eine Weile dauert, aber auf lange Sicht doch funktioniert? Dazu habe ich ein paar Gedanken, die ich gerne loswerden muss und loswerden möchte. Also, zuerst möchte ich sagen, dass ich das Argument östrogensensibler Körperteile bei Frauen, die für Männer besonders attraktiv sind, auch umdrehen lässt. Es gibt ja auch bestimmte Regionen oder Merkmale, die auf Testo reagieren und die von vielen Heterofrauen als attraktiv empfunden werden. Also eine tiefe Stimme, Körperbehaarung, Bartwuchs, ein breiterer Torso oder von mir aus der unglaubliche Körper von Freddie Mercury. Ja. Auf einer tiefer liegenden Ebene hat ein hoher Testowert übrigens anders als Östrogen weniger mit Fruchtbarkeit zu tun, sondern vielmehr mit einem besonders leistungsstarken Immunsystem. Denn Testo hemmt in einer höheren Dosierung die Funktion des Immunsystems und macht damit anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Das heißt, ein hoher Testowert signalisiert nicht unbedingt eine hohe Fruchtbarkeit, aber eine gewisse Vitalität. Man kann sich also erlauben, mit einem geschwächten Immunsystem oder schwächeren Abwehrkräften durch die Welt zu laufen. Aber es ist in dem Sinne ähnlich wie Östrogen. Auch Testosteron bringt vergleichsweise übertriebene Merkmale hervor, die keinen direkten Nutzen für das Überleben haben. Das war so eine Anmerkung, die es jetzt nicht unbedingt abschwächt, aber ich finde das zur Einbettung wichtig. Der zweite Grund ist schon ein bisschen wichtiger, weil gegen dieses Argument, dass ja halt Stani-Hetero-Typen aus evolutionären Gründen nur 20-jährige Girls haben wollen, ist halt, dass wir ja nicht von Instinkten reden, wenn wir von sexuellen Präferenzen reden. Also nur weil sich bestimmte Merkmale oder bestimmte Vorlieben aus einem biologischen Druck heraus entwickelt haben, handelt es sich ja nicht um ein zwangvolles Erbe. Wir sind ja nicht wie Tiere blind unseren Instinkten ausgeliefert, sondern wir sind halt Kulturwesen. Und man muss ja sogar sagen, dass unsere stärkste evolutionäre Anpassung als Menschen darin besteht, keine Instinkte mehr zu haben. Also wir sprechen nicht von eisernen Gesetzen, wie Männer auf Frauen reagieren, sondern von bloß statistischen Größen. Und dann gibt es noch einen dritten Einwand, den ich auch für den wichtigsten halte. Wir sind ja hier bei dem Podcast, der und hier noch die Quellen heißt, wo ich eben alles, was ich sage, versuche mit wissenschaftlichen Quellen zu belegen. Und diese gerade genannten Merkmale, die heterosexuelle Männer so schätzen, also kleine Hände, Hüft-Taille-Verhältnis ein bestimmtes, geht immer auf Studien zurück, die sexuelle Vorlieben untersuchen. Und zwar nach einer äußerlich einsehbaren körperlichen Attraktivität. Und diese Studien blenden in der Regel alle sozialen Normen, alle Beziehungsgeschichten und alle individuellen Entwicklungen aus. Es geht einfach nur darum, ob sich die befragten Männer in einem Labor von den ganz realen körperlichen Eigenschaften beeindrucken lassen. Das stellen die fest, aber sie stellen halt nicht fest, wie sie sich im echten Leben unter Umständen nach anderen Maßstäben entscheiden. Und in diesen Studien ist es ja so, also wie die ablaufen, um festzustellen, ob bestimmte Eigenschaften als attraktiv angesehen werden, nimmt man da meistens Bildbeispiele. Zum Beispiel die Eigenschaft, deren Attraktivität gemessen soll, packt man dann irgendwie auf ein Foto, was man dann gut sieht, und dann mit so Photoshop variiert man dieses Merkmal, zum Beispiel, keine Ahnung, die Brustgröße, und dann werden den Probanden die Bilder vorgelegt, wo die jeweiligen Merkmale eben verschieden gezeigt werden. Und dann sollen die Teilnehmer der Studie entsprechende Bewertungen abgeben, bis, ich sag mal in Anführungsstrichen, der ideale Körper gefunden worden ist. Die Studien sagen also, wie gesagt, sehr wenig darüber aus, wer mit wem wirklich sexuell intim wird oder nicht, sondern nur, was die Leute halt für Präferenzen haben, eher abstrakt. Aber gerade das reale Verhalten von Menschen ist doch das, was eine evolutionäre Theorie eigentlich erklären müsste. Und besonders fragwürdig wird es dann, wenn man halt so eine klassische Studie nimmt, die das attraktivste Verhältnis von Taille und Hüfte kulturübergreifend feststellen wollte, aber dann anders als in der Originalstudie auch Körperformen zur Bewertung, also zur Attraktivität abgibt, die biologisch unmöglich zu erreichen sind, also so ein bisschen Barbie-mäßig, und dann herausbekommt, dass genau diese biologisch unmöglichen Maße unter US-amerikanischen College-Studenten am beliebtesten sind, also am attraktivsten gelten. Wow! Also die Typen wollen einen Körper, der niemals existieren kann. Und da muss man sich ja schon fragen, was uns Forschungen zu sexuellen Präferenzen bringen, wenn sie bisweilen den biologischen Möglichkeiten gar nicht mehr entsprechen können. Also ich würde sagen, ja, ist interessant, kann man sich anschauen, aber wir müssen das nicht überbewerten. Und das, was Leute wie Jordan B. Peterson oder andere Maskulinisten aus diesen Studien ziehen, ist halt oft mehr Wunschdenken als reale Auswirkungen. Also wie gesagt, das körperliche Begehren lässt sich nicht auf ein halbes Dutzend Körpermaße reduzieren. Das ist die wichtigste Feststellung, die ich jetzt hier mit diesen Einwänden machen wollte. Ich will dazu also zurückkehren zu der eigentlichen Frage, welche Funktion diese erweiterte weibliche Sexualität, also nicht reproduktiver Sex, evolutionär bzw. evolutionsbiologisch haben könnte. Und ich begebe mich damit auf ein Terrain, welches interessanterweise erst so in den letzten Jahrzehnten erforscht worden ist. Ich meine, so etwas wie eine weibliche Promiskuität blieb von einer evolutionstheoretischen Seite lange einfach unbeachtet, viel zu lange sogar. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich ziemlich profan. Also und liegt wohl daran, dass die Evolutionsbiologie als wissenschaftliche Disziplin fest in der Hand von Männern lag. Und dieser Umstand wurde erst entscheidend mit der Publikation einer von mir hochverehrten feministischen Primatologin geändert, die Sarah Bleffer-Hardy heißt. Und Hardy sah sich im akademischen Klima der 80er Jahre mit einer extrem männlich geprägten Perspektive auf Evolution und Sexualverhalten konfrontiert, wo jede Form der evolutionären Anpassung eigentlich ausschließlich bei den Menschen verortet worden ist. Also die Weibchen saßen nach dieser klassischen Sichtweise den ganzen Tag nur rum, ja, schlüpften Cola und haben abgewartet, während, also, oder irgendwas, sie auch immer schlüpfen, Kokosnusssaft oder so, während sich die Männchen im Kampf um den nächsten Geschlechtsverkehr gegenseitig so lange verhauen haben, bis nur das außerordentlichste Exemplar das Genmaterial weitergeben konnte. Also wirklich, da sind wir wieder bei Jordan Peterson, Petersons Hummern. Und entsprechend wurde die evolutionäre Anpassung ausschließlich am männlichen Pheno- und Genotyp untersucht, also der genetischen oder praktisch körperlichen Ausstattung, und die weibliche Entwicklung, also von den Weibchen, auch wie die untereinander konkurrieren oder vielleicht Sachen selektieren, wurde komplett aus dem Blick verloren. 1981 ist dann endlich ein Buch von Sarah Bleffer-Hardy erschienen, das diesen Missstand endlich beheben sollte. Das trägt den Titel The Woman That Never Evolved, oh Gott, Englisch, und in diesem Buch beschreibt sie sexuell höchst aktive Primatenweibchen, die mit einer geradezu wahnwitzigen Libido dieses Standardmodell von passiv-keuschen Weibchen in Grund und Brunnen gefügelt haben. Und natürlich hat sich auch Hardy darüber Gedanken gemacht, was es mit diesem nicht reproduktiven Sex so auf sich hat, und hat dafür eine ganz interessante Theorie entwickelt, und zwar die Theorie der Vaterschaftsverwirrung oder auf Englisch Paternity Confusion. Für Weibchen kann es, so Hardy, also eine sinnvolle Strategie sein, mit möglichst vielen Männchen zu schlafen, weil unter diesen Umständen keiner mehr so richtig weiß, wessen Kinder eigentlich von wem gezeugt worden sind. Und so kommt der Begriff der Vaterschaftsverwirrung zustande. Diese Verwirrung hat den Zweck, dass sie zum einen Kindstötungen, also sogenannte Infantizide, verhindert, die bei Tieren durchaus existieren, weil es könnten ja auch die eigenen sein, und veranlasst andererseits die Männchen als mögliche Väter des Weibchens, die Kinder zu versorgen. Also ganz nach dem Motto, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Dazu konnte auch ganz passend gezeigt werden, dass Schimpansenweibchen in Phasen der Nichtfruchtbarkeit zu besonders vielen Sexualkontakten neigen, was die Verwirrung also einfach ins Immense steigert, ohne dass das Weibchen ein Risiko der ungewollten Schwangerschaft, was auch immer das für Schimpansen heißen mag, eingehen würde. Und jetzt die Frage: Kann diese Theorie der Vaterschaftsverwirrung die erweiterte weibliche Sexualität bei Menschen erklären? Es gab ja zwei Argumente dafür. Also einmal die Sache mit den Kindstötungen. So, dafür kann man jetzt in die Geschichte reingehen, und im Falle des Menschen sieht man, dass Infantizide eher selten sind. Die existieren ja, aber sie stellen global und historisch gesehen einfach keine weit verbreitete Praxis dar. In manchen Tierarten stehen die mehr oder weniger an der Tagesordnung, also das wird da wirklich ganz anders geregelt. Außerdem gibt es einen Zusammenhang, der sich empirisch feststellen lässt zwischen verschiedenen Paarungssystemen und Infantiziden. Wir Menschen sind ja, wie bereits erwähnt, eine eher monogame Spezies. Und Infantizide häufen sich aber eher bei Säugetieren wo sich eine kleine Gruppe an Männchen alle Weibchen unter den Nagel reißen. Also zum Beispiel bei Mantelpavianen, die eher polygyn sind, oder bei Gorillas, die auch so sind, gibt es Infantizide. Bei Orang-Utans, da muss man ein bisschen aufpassen, also das ist ein bisschen komplizierter, und bei Bonobos, aber kommen sie nicht vor. Und das zweite Argument war ja, dass die Vaterschaftsverwirrung gesteigert wird, einfach weil niemand so genau weiß, wer wem welche Nachkommen gezeugt hat. Das heißt, man kann die eigenen Nachkommen offensichtlich nicht so gut selber erkennen. Aber Primaten sind ja relativ klug und Schimpansen zum Beispiel sind gar nicht so schlecht darin zu spotten, so am reinen Aussehen, ob der Nachwuchs ihr eigener ist oder nicht. Und wenn ich mir denke, wenn das schon Schimpansen einigermaßen okay auf die Kette kriegen, wie viel eindeutiger ist es dann bei Menschen der Fall? Ich meine, wir können ja auch sprachlich rekonstruieren, wer mit wem wann hätte schlafen können. Ich meine, wir haben heute irgendwelche WhatsApp-Status oder so, da kann man echt ziemlich genau schauen, wo man wie war. Ja? Also für menschliche werdende Mütter wäre es eine eher fragwürdige Methode, alles auf diese Karte der Vaterschaftsverwirrung zu setzen. Und das kann man auch empirisch prüfen. Da wurden nämlich sehr, also wirklich sehr, sehr aufwendige Studien mit Stammbäumen und Gentests und so weiter gemacht, um die genaue Rate der, also wie man jetzt umgangssprachlich sagen würde, der Kuckuckskinder bei Menschen zu bestimmen. Also die Kinder, die praktisch fälschlicherweise von anderen Vätern so reingeschoben wurden. Und diese Kuckuckskinderrate liegt mit ungefähr 1-2% extrem niedrig. Im Vergleich dazu kann man zum Beispiel monogam lebende Vögel beobachten, wo die Eltern beide bei der Aufzucht der Nachkommen helfen. Da haben wir im Durchschnitt sagenhafte 19% in Anführungsstrichen unehelicher Kinder, was auch immer das bei Vögeln heißen sollte. Aber man muss bei diesen Studien auch schon aufpassen, weil diese Studie, die bei Menschen durchgeführt wurde, die ich gerade erwähnt habe, und auch ein paar andere auch, in der Regel in westlich geprägten und stark christlichen Gesellschaften durchgeführt worden sind, die also jahrhundertelang rechtlich und religiös mit Gewalt diese monogame Institution der Ehe durchgesetzt haben. Deswegen hilft bisweilen ein Blick in andere Kulturen, um zu sehen, wie stark kulturell diese Rate geprägt ist. Also im Clan der traditionell lebenden Ovahimba, die sind so angesiedelt im Gebiet zwischen Angola und Namibia, zählt die Anthropologin Brooke Skelser 17% außereheliche Kinder. Also, ne? Und es wird sogar noch krasser, wenn man bedenkt, dass in manchen Kulturen so eine Art Anti-Vaterschaftsverwirrung existiert, in der also die Frauen im Wissen aller Beteiligten mit mehreren Männern schlafen, weil der Glaube besteht, dass sie alle, also die Väter, zu den Eigenschaften des Kindes beitragen. Und entsprechend helfen die auch alle bei der Erziehung und Versorgung dieses in Anführungsstrichen gemeinsamen Kindes. Die Theorie von Sarah Bleffer-Hardy, dass also Weibchen auch außerhalb ihrer fruchtbaren Phase vögeln, um damit eine Vaterschaftsverwirrung zu erzeugen, muss für Menschen verworfen oder zumindest als Spezialfall verstanden werden. Aber vielleicht kann man ja diese Theorie so ein bisschen modifizieren, weil es geht ja darum, dass die Männchen für die Weibchen sorgen, weil sie wissen oder zumindest vermuten, dass sie der Vater des Nachwuchses sind. Es geht also um so eine Art von Tausch oder eine Art von Handel. Und man könnte vielleicht ein bisschen abstrakter sagen, dass die materielle Sicherheit der Männchen auf der einen Seite mit der weiblichen Sexualität auf der anderen Seite gewissermaßen ausgetauscht wird. Und man spricht in diesem Zuge von einer sogenannten Male Assistance Hypothesis. Also natürlich, in Zeiten des real existierenden Kapitalismus, in dem wir heute leben, wird diese Sichtweise auf menschliche Sexualität, dass das wie so ein Tauschhandel ist, relativ naheliegend. Und das ist auch durchaus was in die soziologische Theorie eingefunden hat. Also ich meine, wenn wir klassischerweise uns anschauen, wie zum Beispiel der Soziologe Pierre Bourdieu die vier verschiedenen Kapitale unterschieden hat, da gab es dann ein ökonomisches Kapital, also sowas wie Geld und Besitztümer. Es gab ein kulturelles Kapital, also zum Beispiel hohe Bildung. Ein soziales Kapital, was eher so klassische Netzwerke wären, zu denen man Zugang hat, und eben ein symbolisches Kapital, also sowas wie Prestige. Ja? Und die Soziologin Catherine Hakim hat diesen eine fünfte Kapitalart zugeordnet oder hinzugefügt, so muss man sagen, nämlich das erotische Kapital. In diesem übrigens furchtbar konservativen Buch, was sie geschrieben hat, wird dann mehr oder weniger allen Frauen, die jung sind und gut aussehen, ans Herz gelegt, sich mehr oder weniger zu prostituieren. Aber ist ja auch egal, es bleibt bei dieser Grundaussage, Sexualität kann als Kapital begriffen werden, um sich zum Beispiel materielle Sicherheit zu beschaffen. Also in der Realität mag das zwar vorkommen, so, aber ist das der Regelfall? Und jetzt müssen wir wieder schauen, sind die Männer in unserer evolutionären Vorvergangenheit wirklich so extrem für die Nahrungsmittelversorgung und damit die materielle Sicherheit zuständig, dass man von diesem Tauschhandel so ausgehen kann? das würde ja auch bedeuten, dass die Frauen an der Lebensmittelversorgung in der Gesellschaft nicht so einen starken Anteil haben, damit man auch einfach ein entsprechendes Ungleichgewicht hat, damit sich der Tausch auch wirklich lohnt. Damit wir also wieder ein Bild davon erhalten, wie unsere Vorfahren gelebt haben, lohnt erneut ein Blick in Gesellschaften, die die jahrtausendealte Lebensweise von Jägern und Sammlern auch in der Gegenwart führen. Und es gab ein Team von ForscherInnen um Hillard Kaplan, der mit seinem Team insgesamt 9 Jäger- und Sammlergesellschaften besucht hat, um dort akribischst jede einzelne Kalorie der Nahrungsmittel zu zählen, die diese Mitglieder der Gesellschaft so zusammen erwirtschaftet haben. Und das wurde dann auch nach Geschlechtern und nach Altern so getrennt. Und ja, in der Tat sind es hauptsächlich Männer, die für die materielle Versorgung der Gruppe zuständig sind. In den meisten Fällen, also 5 von 7, trugen die Männer durchschnittlich mehr Nahrung für die Gruppe zusammen als Frauen. Aber das heißt 2 Dinge nicht. Erstens, dass Frauen nichts beitrugen, sie trugen nämlich sehr bedeutend bei. Und zweitens ist wichtig zu betonen, dass diese Verhältnisse, also die Geschlechterverhältnisse, extrem abhängig waren von Umwelt, von den verfügbaren Ressourcen und vom Alter. Denn je nötiger zum Beispiel die Jagd war, also einfach weil nicht so viele Pflanzen da gewachsen sind, desto mehr hat sich die Versorgung zugunsten der Männer verschoben. Wobei man auch sagen muss, dass neuere archäologische Funde darauf hinweisen, dass Frauen auch sehr aktiv mitgejagt haben. But that aside, wo sich mehr auf andere Nahrungsmittel verlassen wurde, also pflanzlicher Natur, weil einfach nicht so viel Wild verfügbar war oder so, ist das Verhältnis viel ausgeglichener. Oder ein anderer Faktor, sehr wichtig, das Alter. Durchweg, also über alle beobachteten Gesellschaften, erzielten die alten Frauen in der Gesellschaft weitaus stärkere Erträge als Männer im gleichen Alter. Ja, man kann zwar sagen, dass Männer zwischen Mitte 30 und Mitte 40 prozentual gesehen für den größten Anteil zuständig waren. Aber wie gesagt, das sagt ja nichts darüber aus, wie die anderen Altersgruppen Lebensmittel erwirtschaften. Und es sagt auch nichts darüber aus, wie diese Nahrungsmittel eigentlich real verteilt werden. Also wenn man jetzt sagt, naja, Sexualität ist ein Tauschhandel, wo praktisch Essen gegen Sex getauscht wird, ist ja nicht so, dass wenn ich was praktisch erjage, das alleine nur für mich und für meine Frau irgendwie habe, sondern das wird ja ähnlich wie heute bei Steuerzahlern auch, ne, in der gesamten Gesellschaft verteilt. Und das lässt sich auch für diese Jäger-Sammlergesellschaften zeigen. Nahrungsmittel werden geteilt. So. Diese Theorie also der männlichen Unterstützung, die besagt, dass unsere Vorfahren Nahrung gegen Sex getauscht haben, ist also auch ist nicht ganz falsch, aber auch zu weit gefasst und kann das menschliche Verhalten, also gerade in Bezug auf Sexualität, auf jeden Fall nicht restlos erklären. Und da merkt man einfach immer wieder, dass wir in der Evolutionsbiologie eben nicht nur eine gute Geschichte brauchen, die irgendwie evolutionär sinnvoll klingt, sondern das immer wieder auch mit wissenschaftlichen Daten und Fakten abgleichen müssen, die halt dazu passen oder eben nicht passen. Das Problem dabei ist nur folgendes: Wir haben bisher noch keine Theorie hier besprochen, die wirklich erklären kann, warum Frauen sexuell so unglaublich aktiv sind. Also aus der Forschung zu sexuellen Ornamenten oder sexuellen Schwellungen habe ich abgeleitet, dass es evolutionär sinnvoll sein musste, dass Frauen außerhalb der Fruchtbarkeit intim mit anderen Menschen werden. Aber gegen die Theorie der Vaterschaftsverwirrung hat die Abwesenheit von Kindeshütungen gesprochen. Und auch diese Male Assistance-Hypothese musste jetzt aus anthropologischen Gründen zumindest stark abgeschwächt werden. Einfach weil eine Gesellschaft eben immer gemeinschaftlich für die Versorgung ihrer Nachkommen verantwortlich ist. Heißt es jetzt also, dass die Evolutionsbiologie oder Theorie an der weiblichen Lust scheitert? Bleibt es jetzt einfach ein biologisches Rätsel? Und ich möchte noch weiter wieder zum Teil mit den Männern zurückgreifen. Also, was hat denn eigentlich der Vergleich mit Primaten für die männliche Sexualität erhält? Da war ja auch nur Mittelmaß am Start. Also, Männer liegen immer irgendwo zwischen den Extremen anderer Affen. Wohingegen Frauen eine Sexualität entfalten, die unter allen Primaten vollkommen einzigartig zu sein scheint. Ich habe jetzt Dutzende Studien durchgearbeitet und wir stehen jetzt vor den Scherben dieses Standardmodells. Aber was jetzt? Wir haben für keinen der Geschlechter wirklich eine Antwort dafür gefunden, wie sich das Männliche vom weiblichen Sexualverhalten biologisch unterscheidet oder eben nicht unterscheidet und was es evolutionär begründet. Und genau an dieser Stelle möchte ich gerne mit meiner feministischen Lesart des menschlichen Sexualverhaltens kommen, aber dazu noch eine Sache anmerken. Weil ich meine, es ist durchaus im Feminismus sehr, sehr normal, sag ich jetzt mal, dass man Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern erstmal problematisiert und sagt, ist das denn wirklich zwangsweise so? Muss das so sein? Und die Unterschiede im Sexualverhalten wurden ja auch gemessen zwischen den Geschlechtern und das muss man schon auch mit bedenken. Also, es gibt messbare Unterschiede in der Libido zwischen Männern und Frauen. ich weiß, wenn man evolutionären Psychologen zuhört, dann könnte man glauben, dass dieser Unterschied so krass ist, dass irgendwie 99% der Typen einen höheren Sexdrive hätten als Frauen. Aber die Realität liegt davon sehr weit entfernt. Der Sozialpsychologe Julius Frankenbach hat mit seinem Team eine wirklich sehr große Metastudie, die wirklich interessant ist, durchgeführt und nach genaueren Zahlen gesucht. Also Metastudie heißt, dass sehr viele Studienergebnisse in einer großen Studie zusammengefasst werden. Und die Ergebnisse davon sind, wenn man eine zufällige Cis-Frau und einen zufälligen Cis-Mann von der Straße aufgabelt, dann hat die Frau in ein Drittel der Fälle den stärkeren Sex-Drive, in zwei Drittel ist es der Mann. Das heißt, die Geschlechter sind nicht gleich auf, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht 99:1. Ja? Und die Autoren der Studie stellen auch fest, dass über die Ursachen nichts ausgesagt sind. Und es ist auch völlig offen, wie sich diese Verhältnisse in der Libido in der Zukunft verschieben werden. Die Studie hat, glaube ich, die letzten 25 oder 30 Jahre nur Studien untersucht. Wie es in den nächsten 30 Jahren aussieht, no one knows. Das wollte ich nur kurz anmerken, weil das durchaus wichtig ist, das mal genannt zu haben. Aber jetzt bräuchte ich eigentlich so eine Art Trommelwirbel. Ich will das Rätsel lüften, zumindest so ein bisschen, wie ich glaube, dass man es auch machen könnte. Also wisst ihr, bei Jordan B. Peterson und Konsorten ist es ja so, dass sich die Sache mit der Evolutionsbiologie so vorgestellt wird, dass es nur darum geht, eine Eizelle zu befruchten. Und das ist meiner Ansicht nach eine extrem asoziale Perspektive auf das, was den evolutionären Erfolg von Menschen ausmacht. Weil sie ist antifeministisch, diese Haltung, in dem Sinne, als dass sie den Akt der Fortpflanzung nur auf die Zeugung reduziert. Also de facto auf die Ejakulation bei Menschen oder bei Männern und auf die Schwangerschaft bei Frauen und Weibchen. Und das war's. Aber das, was ja wirklich gebraucht wird, damit Kinder also erfolgreich sind, evolutionär, also zu Erwachsenen werden, ist ja die Sorge oder eher die Sorge arbeiten. Also wie gesagt, werfen wir nochmal einen Blick auf Schimpansen. Ja? Bei unseren nächsten Verwandten geht der Nachwuchs bereits mit 10 Jahren auf die Jagd. So, und bei Menschen, also ihr wisst vielleicht noch, was ihr mit 10 Jahren gemacht habt, das war nicht auf Jagd gehen. Menschen benötigen ungefähr 18 bis 20 Jahre, um ohne ihre Eltern klarzukommen. Und das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, weil ich irgendwie zu viel mit faulen Studis rumgehangen habe, die von ihren Eltern durchfinanziert werden oder weil der ökonomische Druck in einem Land mit so einem starken Niedriglohnsektor wie in Deutschland das nicht anders zulässt, sondern weil das kulturübergreifend belegt ist. In dieser bereits zitierten Kalorienzählerstudie von Hillard Kaplan und seinen Leuten wurde in den Jäger- und Sammlergesellschaften festgestellt, dass die Nahrungsmittelproduktion den eigenen Bedarf erst im Alter zwischen 18 und 20 Jahren übersteigt. Das heißt, bis man dieses Alter erreicht hat, frisst man also kurz gesagt mehr, als man einbringt. Und ich denke, dass dieser Fakt die Grenze der Volljährigkeit vieler Länder dieser Erde auf eine etwas andere Grundlage stellt, als jetzt nur diese behauptete bürgerliche Mündigkeit. Der Einsatz, der materiell erbracht werden muss, um die Gesundheit des Nachwuchses zu sichern, also unserer Kinder, ist bei Menschen immens. Es bedarf immer und immer wieder der Anstrengung beider Elternteile samt ihrer Mitmenschen. Und ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich bin ja selber Drilling. Ja? Ich habe noch Zwillingsgeschwister und 5 Stiefgeschwister. Wir haben literally ein ganzes Dorf gebraucht, um uns als Kids großzuziehen. Das heißt, Kinder sind unglaublich lange auf die Bezugsperson angewiesen. Und das ist in dieser Länge im Tierreich absolut einzigartig. Und es ist ein Fakt, der einfach konsequent missachtet wird von so Antifeministen wie Peterson. Das ist so richtig diese sehr maskuline Perspektive. Wir müssen nur einmal abspritzen und dann geht's los. Und praktisch um die Kinder kümmern sich die anderen. Aber wer sind denn die anderen? Man muss ja diese Versorgung der Kinder gemeinschaftlich leisten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Menschen in früheren Zeiten auch wahnsinnig viel früher gestorben sind. Also ohne fließendes Wasser, ohne Seife, ohne Antibiotikum, ohne stets gefüllte Supermärkte. Also wie gesagt, 20 Jahre ist er mit dem Nachwuchs beschäftigt. Und wir wissen ja, 20 Jahre Minimum, gell? Also manche Leute sind auch 30, 40 Jahre abhängig von ihren Eltern. Ich will das gar nicht werten, aber für diese Zeitspannen braucht es Freundschaften, braucht es Nachbarschaften, braucht es aber auch die Groß- und Urgroßeltern. Und hier haben wir wieder eine biologische Besonderheit, die ich wahnsinnig interessant finde. Denn dass Omas für ihre Enkel sorgen, wurde bisher nur für sehr wenige Tiere in der Welt beobachtet. Das sind einige Affenarten, Pottwale, Orcas und Elefanten. Opas und Uropas dagegen, die sich um ihre Enkel oder Urenkel kümmern, sind ausschließlich bei Menschen dokumentiert. Das ist absolut einzigartig. Das heißt, das, was Menschen evolutionär wirklich erfolgreich gemacht hat, ist also genau das Gegenteil der bürgerlichen Kleinfamilie, die ja ausschließlich aus Vater, Mutter und Kind bestehen soll. In der Kleinfamilie fällt dieser super klassisch engstirnige Konservatismus von Monogamie, Heterosexualität und der exklusiven Sorge der Mutter zusammen. und jetzt kann ich ja nicht nur sagen aus queerer Perspektive, sondern auch aus evolutionsbiologisch fundierter Sicht, ist es so, dass das kein eisernes Gesetz ist. Die Familie war schon immer eine erweiterte Familie. Und das Modell von Vater, Mutter, Kind ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme in der Abstammungsgeschichte des Menschen. Und wenn wir darüber sprechen wollen, was uns als Menschen evolutionär erfolgreich gemacht hat, dann dürfen wir eben nicht in diese Falle von antifeministischen evolutionären Psychologen wie Jordan Peterson tappen, die von jeglicher Form des Sozialen absehen, die nichts von erweiterten Familien wissen wollen und erst recht nichts von erweiterter weiblicher Sexualität. Es sind Propagandisten für junge, verzweifelte Männer, die alles runterbrechen auf diese billige Setzung von, wie kriege ich als Typ möglichst guten Zugang zu Frauen? Die fragen nicht nach Freundschaft, die fragen nicht nach Liebe, die fragen nicht nach Vertrauen. Leute wie Peterson kennen nur ein einziges Recht und das ist das Recht des Stärkeren. Und wir dürfen nicht zulassen, dass das die einzige Perspektive ist, die dieses wertvolle und wichtige evolutionäre Denken uns mitzugeben hat. Für mich bedeutet ein feministischer Blick auf Evolutionsbiologie, dass wir uns nicht nur dem Zeugungsakt widmen, sondern eben auch der Sorge, die wir füreinander tragen. Weil Menschen, egal ob sie sehr jung oder sehr alt sind, sind auf eine funktionierende Gemeinschaft zwischen Menschen angewiesen. Und diese Gemeinschaft basiert natürlich auf einer Form von Gemeinsinn, so ein bisschen abstrakter, aber auch ganz konkret aus sozialen Beziehungen, die Menschen miteinander führen. Also Beziehungen, in denen Menschen miteinander auf welche Weise auch immer intim werden. Und klar, ich spreche so, weil ich selber ein Buch über sexuelle Freundschaften geschrieben habe und ich bin einfach ein Mensch, der sehr viel in Beziehungen denkt und durch Beziehungen denkt. Aber also wir müssen doch anerkennen, dass die Art und Weise, wie wir uns annähern und auch Vertrauen zueinander bekommen, auch körperliche Intimität beinhaltet. Beim Sex zeigen Menschen halt einander ihre Zuneigung und ihre Freude. Und sie zeigen, wie schön es ist, einander Lust zu bereiten und sich in dieser verletzlichen Nähe, in dieser Verbundenheit, in dieser Leidenschaft, in dieser Zärtlichkeit und auch in dieser Vertraulichkeit zu spüren. Ich meine, klar, Sex macht auch einfach Bock und fühlt sich gut an, aber sagen wir mal ehrlich, es ist einfach besser, wenn man sich mag und sogar liebt, also mit den Leuten, mit denen man schläft. Das heißt, das evolutionäre Geheimnis des nicht reproduktiven Sexes liegt für mich darin, dass wir miteinander schlafen, um unsere sozialen Beziehungen zu stärken. Denn nur in einem stabilen Netzwerk von Menschen, die wir lieben und denen wir vertrauen, können wir alle sicher aufwachsen. Kurz gesagt, Menschen haben Sex, weil er Menschen miteinander verbindet, weil er Sinn stiftet, weil er was bedeutet, weil er von Gewicht ist. Und das ist für mich durchaus eine feministische Perspektive auf Evolution, weil es auch um Selbstermächtigung und Sorge geht, um Sozialität, um Intimität. Es ist ein ganz konkreter Gegenentwurf zu einer, wie ich finde, sehr kalten, antifeministischen Evolutionsbiologie, wie Peterson die vertritt, die erstens nur Männer und zweitens nur an die soziale Dominanz des Einzelnen in den Blick nimmt. Ich will damit eher nicht sagen, dass er mit allem, was er sagt, Unrecht hat. Aber die Informationen, die er zitiert, sind so krass unvollständig. Und die Schlüsse, die er zieht, die wirken naturwissenschaftlich so rein formell. Aber sie sind es halt nicht. Und davon sollten wir uns nicht blenden lassen. Der Sex, den Menschen haben, kommt aus einer tierischen Vorvergangenheit. Und ja, ganz sicher war die auch instinktiv grundiert. Und ganz sicher hat der Sex damals auch nur, und zwar ausschließlich nur der Fortpflanzung gedient. Aber wir sind dieser Fortpflanzungslogik langsam entwachsen, weil wir als Menschen Kulturwesen sind. Weil es gerade die Fähigkeit zu Kultur und Gesellschaft ist, die uns evolutionär so erfolgreich gemacht hat, wie wir eben sind. Also so erfolgreich, dass es fast die Erde kaputt macht. Mich hat die Evolutionsbiologie auf jeden Fall gelehrt, keine Rücksicht auf scheinbar einfache Antworten zu nehmen. Gerade wenn es um sowas wie das menschliche Sexualverhalten geht. Ich will es also nochmal wiederholen jetzt am Ende. Wir sind als Homo sapiens evolutionsbiologisch darauf angelegt oder dazu ausgestattet, Sex aus sozialen Gründen zu haben. Und nur wenn wir das bedenken, können wir wirklich verstehen, was unsere Begehren eigentlich begründet. Und zwar egal, welches Geschlecht wir haben. Und ich würde sagen, damit würde ich eigentlich die Folge schließen. Es ist relativ lang geworden. Ich weiß, dass es sehr viele Informationen waren. Ich weiß, dass ich auch einfach, also bei Gott, nicht langsam reden kann. Es tut mir leid. Das war, wie gesagt, die erste Folge von, und hier noch die Quellen. Ich bin ganz froh, das alles aufgenommen zu haben. In der zweiten Folge wird es wieder ein Großprojekt von mir geben, weil ich ungefähr 30 Anti-Woke-Bücher gelesen habe, die ich für euch aufarbeiten will. Dann folgen wahrscheinlich etwas kürzere Episoden, wie gesagt, aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, ihr könnt diesen Podcast sehr gerne finanziell unterstützen. Einfach in die Shownotes gehen, da seht ihr alles. Und auch die Quellen für den Podcast und hier noch die Quellen findet ihr dort. Also ich habe das ganze Skript einfach hochgeladen. Bitte schreibt mir eure Kritik, schreibt mir eure Ideen, schreibt mir Feedback. Ich freue mich sehr auf podcast@oleliebel.com. Thank you.